geht los. Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Hallo, liebe Community. Ja, ich komme hier gerade an den Rechner gestürzt und drückt direkt auf den Aufnahmebutton. Was ist los? Ja, ihr Lieben, ich nehme wieder meinem alten Mikro auf. Ich bin nicht dazu gekommen, irgendwie das Neue wieder einzurichten. Ich muss das erstmal richtig testen. Ich habe jetzt mir ein neues Kabel gekauft. Das Kabel liegt hier noch irgendwie, ich will nicht sagen original verpackt, aber da ist noch der Draht dran und alles. Bin ich jetzt in den letzten Tagen nicht zugekommen. Ich habe das Gefühl, so das Bauchgefühl, dass selbst das Kabel keine Veränderung bringen wird, irgendwie an diesem kleinen Klackern, Rauschen, whatever. Aber ich habe bald Herbstferien. Ich habe jetzt noch 3 Tage Schule, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann, warte mal, ich muss mal eben was aufschreiben, was mir gerade eingefallen ist auf meiner Liste. Das ist mir gerade beim Strollern eingefallen, dass ich das noch hier thematisieren möchte. Und ja, also keine Ahnung, meine Geldsachen liegen auch noch hinter mir. Ich hatte jetzt zwar ein freies Wochenende, aber ja, ich habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Außerdem habe ich auch einfach mal in diesem Wochenende alles ein bisschen ruhiger gemacht, ohne Stress. Aber ich habe natürlich trotzdem einen strammen Terminplan, ne? So ist das nicht. Ich habe mich heute auch mal wieder ein bisschen intensiver meinem Blog gewidmet. Der ist in den letzten Tagen und Wochen echt so ein bisschen zu kurz gekommen. Das merkt man natürlich sofort an den Besucherzahlen, ist ja klar. Ich bin mir nicht sicher irgendwie, ob sich die Nicht-WoW-Spieler so ein bisschen von Kopf gestoßen fühlen. Oder sagen wir mal, die Nicht-WoW-Community meines Blogs. Weil natürlich mein Blog in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen WoW Classic-lastig war. Ne? Also sehr viel Animania Classic, sehr viel WoW Classic. Dass sich deshalb so ein paar Leute irgendwie von meinem Blog zurückgezogen haben. So ist so subjektiv mein Gefühl. Ich versuche es natürlich so ausgeglichen wie möglich zu gestalten, aber ich habe es halt schon immer so gemacht, dass ich sehr themenlastig war auf das, was gerade irgendwie so gaming-technisch einen großen Teil ausfüllt. Das war bei Pokémon Go damals auch so. Da wurde ich auch teilweise echt hart für kritisiert. Ist das jetzt ein Pokémon Go-Blog? Das weiß ich noch. Ich versuche das so ausgewogen wie möglich zu machen. Keine Ahnung. Ich glaube, dass ihr größtenteils meinen Blog lest für die exklusiven Stevino-Sachen. Und das ist auch in letzter Zeit natürlich, abgesehen von Animania Classic, immer ein bisschen zu kurz gekommen, das weiß ich. Was aber auch daran liegt, dass ich teilweise wirklich lange Unterricht habe und dann natürlich auch gewisse Pflichten in Sachen Sohnemann habe und einfach nicht genug Zeit, um ausführliche Kolumnen zu schreiben. Ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht machen. Gerade jetzt, wo irgendwie Animania so krass läuft, habe ich halt meine freie Zeit in dieses Projekt gesteckt. Ich denke, dass das schon ein bisschen auf die Qualität des Blogs gedrückt hat. Mir ist bewusst, dass dieser Hype auch irgendwann vorbeigehen wird. Das ist nun mal so, das haben Hypes an sich. Und irgendwann wahrscheinlich nie mehr so viele Leute das hören werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, mein Stream ist jetzt auch schon wieder da angekommen, wo er vorher war. Was daran liegt, dass zumindest war das Feedback der Community, dass ich noch nicht 60 bin und dass mein Level halt für die breite Masse nicht so spannend ist, weil die anderen großen Streamer alle schon NC und so weiter sind. Und ja gut, ne, ich bin halt berufstätig, was soll ich machen, ne? Wenn die Leute so eine Erwartungshaltung haben, so von wegen, ja, möglichst jede Woche Alimania machen und nebenbei auch noch 60 werden, das kann man irgendwie, als konnte ich früher als Student machen, das kann ich heute einfach nicht mehr. Dann bin ich halt einfach nicht mehr massenkompatibel aufgrund meines Lebens und dann ist das halt so. Ich habe jetzt die letzten 2 Streams nur so zwischen 300 und 400 Viewern gehabt. Das ist natürlich irgendwie von den Views so wie vorher. Was soll ich machen? Was soll ich groß complainen? Hilft ja nichts. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir am Freitag haben in der WoW-Nacht, wenn die Animania-Premiere ansteht irgendwie. Ob das dann auch, ne? Weil das letzte Mal waren es ja, glaube ich, 1500 Viewer. Die letzte WoW-Nacht waren so 600, 700 ohne Animania. Ich bin mal gespannt. Ja. Also, ich habe den heutigen freien Samstag, ich weiß nicht, ob es bestimmt mitgekommen, ich hatte dieses Wochenende sturmfrei. Meine Frau war mit meinem Sohn zusammen auf einem Familientreffen ich bin halt zu Hause geblieben und es ist echt spannend, ne? Man freut sich wochenlang darauf, weil man denkt, geil, mal ein Wochenende richtig Gas geben, irgendwie mal wieder ein bisschen Platz im Bett haben, alles ein bisschen entspannter machen und so weiter. Und wenn es dann soweit ist, dann irgendwie, ja, gestern Abend war ganz schön, aber da habe ich auch gestreamt, da habe ich jetzt auch nicht so viel Freizeit gehabt. Und heute irgendwie den ersten freien Tag und bis 1 Uhr geschlafen. Das war so geil. Ich wach halt um 11 auf und weil 11 halt so meine normale, also ich habe da mittlerweile so eine körperliche oder so eine innere Uhr, nicht körperlich, also innerkörperliche Uhr, dass ich einfach an meinen freien Tagen um 11 Uhr aufwache, aber meistens dann immer noch ein bisschen müde bin, so. Aber, ne, so das ist dann auch die Zeit, wo ich dann Leo ein bisschen übernehme, an meinen freien Tagen und so weiter, so. Und heute war es halt so, ich stehe um 11 auf, wach um 11 auf und denk so, nein, ich bin noch müde. Ich habe seit Dezember keine 10 Stunden geschlafen und ich schlafe jetzt so. Und dann habe ich mich nochmal hingelegt und habe einfach bis 1 gepennt. Also wirklich mal wieder 10 Stunden. So, und dann, ja, war geil. War geil, liebe Community. Das haben wir auch mal verdient, weißt du. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwelche Leute draußen gibt, die dann sagen, der ist doch schon der ganze Tag gelaufen, wenn du so lange schläfst. Ja, aber ich arbeite auch bis 3 Uhr nachts so. Von daher... Ja, scheiß der Hund drauf, ob der Tag gelaufen war oder nicht. Es ist mein freier Tag und ich mache einfach darauf das, was ich Bock habe. Und das war einfach mal wieder seit Dezember ausschlafen. Das war mir einfach wichtig, das war so geil. Und dann schön in die Badewanne gelegt. Dann natürlich auch, ne, das kann mich dann nicht ganz vor verschließen. 3 Säcke Altpapier und alte Flaschen weggebracht, Pfandflaschen. Also schon auch ein paar Pflichten erledigt. Ja, und dann, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwie in den Block gesteckt, da hatte ich auch mal wieder Bock drauf. All die Dinge, für die ich sonst eigentlich in so einem Zeitraum einfach, ja, wozu ich dann halt nicht komme, ne? Dann Werder geguckt, reden wir gleich noch drüber, und naja, jetzt noch ein paar Sachen für die Schule erledigt. Wir hatten am Freitag einen Lauftag, auch da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Dafür die ganzen Fotos in Anführungsstrichen entwickelt und bearbeitet mit Lightroom, dass sie schön aussehen. Naja, und jetzt mache ich Podcast und danach schneide ich Elimania und danach zocke ich noch WoW. Das ist jetzt 23 Uhr, ne? Auch das, selbst an einem freien Tag hat man irgendwie einen Zeitplan, ne? Also einfach so, die Seele baumeln lassen geht halt einfach in meinem Leben nicht. Das ist halt einfach nicht möglich. Dafür habe ich einfach zu viele Pflichten, die dann irgendwie, in den nächsten Tagen wieder anstehen, ne? Ja, aber es war trotzdem ein geiler Tag und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe meinen Sohn vermisst. Das ist ganz lustig, ne? Manchmal denkt man ja echt, und das ist, glaube ich, auch keine Sünde, das zu sagen. Natürlich wird es wieder irgendwelche Moralapostel geben, die sich darüber echauffieren wollen. Aber man denkt halt so manchmal so, oh Gott, das ist so ein stressiges Leben, ne? Und ja gut, dann lacht er einmal und dann ist das wieder alles vergessen. Wenn ihr Väter oder Mütter seid, dann wisst ihr das selber. Aber es nervt halt auch manchmal, ne? Und ich finde, man kann es auch aussprechen, man muss es auch aussprechen dürfen, ohne dass irgendwelche Moralapostel dann irgendwie sich darüber echauffieren. Ich glaube, jeder, der Vater oder Mutter ist, wird das kennen, diesen Moment, dass man sagt, boah, jetzt könnte er aber auch mal wieder aufhören zu heulen, oder? So von wegen, ja, das Nervenkostüm ist immer ein bisschen angespannt, gerade in den ersten Monaten. Und darüber hinaus... aber wenn er dann weg ist, vermisst man ihn, ne? Dann kriegt man ein Foto geschickt irgendwie vom Familientreffen und dann denkt man, ach, irgendwie fehlt er mir, ne? Ist aber auch schön, ne? Ist aber auch ein schöner Moment, weißt du, auch mal wieder irgendwie seine Freundin und seinen Sohn vermissen zu können. Das gehört auch dazu, finde ich, ne? Das ist halt auch schön. Das war in den USA auch so, ne? Deshalb ist das auch gut, dass man mal irgendwie seiner Wege geht, irgendwie auch mal unterschiedliche Dinge tut. Nochmal in Bezug auf letzte Woche, ne, und diesen Leserbrief, wo sich übrigens viele Leute drüber echauffiert haben, ne, auch nicht nur in den Comments, auch persönliches Feedback. Erinnert euch an den Leserbrief, Mrs. irgendwie, ja, du musst jetzt all deine Hobbys für mich aufgeben, das geht jetzt nicht mehr, wenn wir ein Kind kriegen. Da kann ich mich jetzt noch drüber aufregen. Von daher, ja, ich glaube, dass es für eine Beziehung und auch für das Vatersein schön ist, wenn man mal irgendwie ein oder mehrere Tage auseinander geht, weil es ist einfach schön, das eigene Baby und die eigene Freundin irgendwie auch wieder zu vermissen. Das hat auch was und das ist auch wichtig, so. Auch für sich selber dann, auch zu realisieren, ja, eigentlich habe ich ein tolles Leben, ne? Eigentlich ist das Glück in meinem Leben, ne? Und wenn die nicht da sind, dann merkt man, dass irgendwas fehlt. Das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, finde ich. Naja, also Krömer, sturmfreies Wochenende, entspannt, ein kleines bisschen verschnupft wieder. Warum, weiß ich gar nicht genau. Bei uns ist alles verschnupft, also die ganze Schule schnieft. Mein Schulleiter ist krank, ich war ja erst vorletzte Woche krank, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, ich bin es noch immer nicht so ganz los. Ist ja wieder die Frage, ob man dann ja gut nach einer Woche oder so, ne, wenn man natürlich nur eine Erkältung / Männergrippe hatte, kann man auch mal wieder hingehen. Meine Freundin hat es jetzt auch, Leo hat es auch, die sind auch alle ein bisschen verschnieft. Es geht momentan rum, ne? Ich werde nicht so richtig los. Keine Ahnung, ob ich es nochmal kriege, aber in 3 Tagen sind, also nicht in 3 Tagen, doch, wenn ihr jetzt hört, in 3 Tagen, Mittwoch ist jetzt der Schultag, dann kann ich es mal vielleicht in Ruhe auskurieren. Und ja, ach, keine Ahnung. Hilft ja nichts. Schauen wir mal. wo wir gerade bei Lauftag waren, ihr Lieben, und Schule. Ich hatte wirklich, ich habe es auch im Stream erzählt, einen wirklich tollen Freitag. Freitag ist ja eigentlich mein freier Tag, ne? Und ja, ich bin da trotzdem zur Schule gegangen, weil unser eins von zwei großen Sportevents im Jahr irgendwie anstand. Der Lauftag meiner neuen Schule. Und der ist ein bisschen anders als an der Fintor-Schule. An der Fintor-Schule gab es ja diese Weitlaufmeisterschaften, die ich übrigens sehr vermisse, wenn ich das sagen darf. An meiner neuen Schule ist es so, dass man, dass es dieses Laufabzeichen gibt. Das heißt, du kriegst Gold, wenn du eine Stunde läufst, Silber, wenn du eine halbe läufst und Bronze, wenn du eine Viertelstunde läufst. Und ja, ich wollte natürlich meine Klasse nicht hängen lassen. Ist natürlich irgendwie auch, ja, keine Ahnung. Ich bin ja auch Foto- und Video-Horst an meiner neuen Schule. Von daher, ja, doppelte Verpflichtung. Wo ich auch einfach hätte sagen können, nö, hab ich keinen Bock drauf, ist an meinem freien Tag. Aber sowas mache ich nicht. Wer den Krömer kennt, der weiß, dass er sowas nicht macht. Und das war alles ganz schön. Also ich hatte wirklich einen wunderschönen Tag. Wir haben für meine Klasse Polohemden drucken lassen. Das war ganz schön. Ein Vater irgendwie hat eine große Firma und hat dafür irgendwie, hat die bezahlt. Ich habe von der Pika ein schönes Logo dafür erstellen lassen. Und ja, wir haben denen dann die Polos drucken lassen, die bombastisch schön aussahen. Schöne Grüße auch an unsere Freunde von Elbster.de, die das gemacht haben zu einem wirklich super Preis. Die es auch noch persönlich vorbeigebracht haben, damit es zeitlich passt. Ja, mir hat übrigens der Max erzählt von Elbstar, dass letztens bei Basti, ja, Homer J, kennt ihr ja vielleicht noch, der ist ja, obwohl ich weiß gar nicht, der hat sich gegründet, jetzt ist Nancy Chefin, ich weiß gar nicht, ob der da was mit zu tun hat, keine Ahnung, aber irgendwann im Stream hat wohl irgendjemand reingegangen und wollte die wohl triggern und hat wohl behauptet, ich hätte im letzten Stream irgendwie über ihn und Elbstar abgelästert. Ja, zum Glück war der Max dabei und der Max hört ja auch meinen Podcast und der hat dann gleich gesagt, lass dich nicht triggern, das stimmt nicht. So, und ja, habe ich mich wieder königlich drüber aufgeregt über solche, tut mir leid, aber das sind wieder so Leute, die Welt brennen sehen wollen, ne? So um jeden Preis irgendwie ein Flame War zu provozieren. Also die Streitigkeiten von Basti und mir sind wirklich eine Ewigkeit her. Wir haben nicht viel miteinander zu tun, aber keine Ahnung, hegen keinerlei Groll mehr gegeneinander. Mir wurde Elbster einfach von vielen Leuten empfohlen. Ich habe dann einfach mal die Nancy angerufen und habe mit dem Max wirklich einen super kompetenten und super engagierten, für mich zuständigen Mitarbeiter. Und man kann sich auch über alles aufregen und alles auch einen falschen Hals kriegen. Aber wie man irgendwie nach meinem letzten Podcast irgendwie da interpretieren will, dass ich über irgendjemanden abgelästert hätte, da stellen sich mir echt die Nackenhaare auf. Aber ich glaube, so doof ist auch keiner. Das war einfach nur irgendwie Schikane und irgendwie, ja, ich will jetzt hier im Flamewall, aber hat er nicht geschafft, ist damit königlich gescheitert, weil der Max meinen Podcast gehört hat und gesagt hat, nee, im Gegenteil, der Krömer hat eigentlich nur Positives gesagt. Und ich kann, ganz ehrlich, selbst wenn ich wollte, ich kann eigentlich nur Positives sagen bei Elbster.de bisher. Ist ja nicht so, dass wir wirklich viele T-Shirts verkauft haben. Ich verkaufe nie, ich habe es auch im Stream gesagt, wir haben noch nie viele T-Shirts verkauft. Jetzt, gerade jetzt, so in dem Alter, in dem sich meine Community jetzt bewegt, die kaufen halt einfach nicht viele T-Shirts, ne? Das ist halt einfach klar, ne? Also wer hat in unserem Alter, wir reden hier von, keine Ahnung, Anfang 30 plus, da trägt einfach niemand T-Shirts mit bunten Figuren drauf, die comicartig umgesetzt worden sind. Von daher, natürlich verkaufen wir nicht so viel Merch wie große YouTuber, das ist ja klar, ne? Und trotzdem hat sich halt Elbster bzw. der Max sich einen Arm für uns ausgerenkt, damit wir zufrieden sind und dass das eine positive Kooperation wird. Und wie gesagt, ich kann bisher nur Positives davon erzählen. Wie gesagt, also die haben sich jetzt für den Lauftag wirklich ins Zeug gelegt. Ich kann wirklich Elbster nur empfehlen, ja, die Textilien sind super hochwertig, die Polohemden, ich habe mir auch eins mitdrucken lassen, natürlich auf meinen eigenen Dings, ne, weil fehlt ja noch, dass mein Polohemd auch von einem Vater bezahlt wird, da bestehe ich auch drauf, dass ich das selber bezahle, dafür gab es dann halt den Sponsor hinten nicht drauf auf meinem Polo-Shirt, ist ja klar, wenn ich das bezahle. Also hochwertige Textilien, die Polo-Shirts sahen an den Kids super gut aus. Und es war richtig toll, weil, also der Lauftag war echt schön. Wir gingen da einheitlich hin mit meiner fünften Sportklasse. Alle hatten die Polos an, alle haben uns neidisch angeguckt, ja. Dann haben wir da unseren Schlachtruf, wir haben einen eigenen Schlachtruf. Und es war einfach, ja, es war wie so eine Gemeinschaft. Es war ganz, ganz, ganz toll. Das ist so der Moment, wo man als Lehrer sehr, sehr stolz ist, so, dass man in so kurzer Zeit so eine tolle Gemeinschaft geformt hat. Und es waren auch viele, viele Eltern da von meinen Kids. Und die waren auch alle, also ne, es gab ja unheimlich viel Feedback und die waren alle begeistert und ich habe noch mit vielen so unter vier Augen reden können während des Lauftags so nebenbei und da gab es so schöne Gespräche und so viel Lob und viele haben auch gesagt, so, so von wegen, dass sie sehr zufrieden mit mir als Klassenlehrer sind und sich halt wünschen, dass ich irgendwie länger als irgendwie jetzt nur 1-2 Jahre, es ist halt mittlerweile so, dass oft so ein Klassenlehrer gewechselt wird und mir wurde so als Feedback gegeben, bitte Herr Krömer, bleiben Sie bitte so lange wie möglich Klassenlehrer. Das ist halt super schön, sowas als Lehrer zu hören. Da weißt du irgendwie, dass die ganze Leidenschaft und den ganzen Aufwand, den du da reinsteckst, da nicht umsonst ist. Also total, total tolles Feedback, ein total schöner Tag. Ich habe auch gute, ganz, ganz tolle Fotos gemacht für unsere Schulhomepage. Und das Wetter war natürlich wie immer bescheiden. Aber es hat da nicht in Strömen geregnet, immer nur manchmal genieselt. Und wir haben das Beste drauf gemacht. Und ja, ich liebe solche Veranstaltungen einfach, weil so eine positive Stimmung ist so, ne? Denn die ganze Schule, und das ist ja eine wesentlich größere Schule als die Fintor-Schule, 900 Schüler. Und es wird dann so aufgeteilt in Schulstufen. Gibt's dann 3 Durchgänge, ne? Und naja, also es war eine wunderbare Atmosphäre, toll organisiert von unserer Sportfachleitung. Und ja, ein wunderschöner Tag. Und da hatte ich einen ganz tollen Freitag. Ich kam so richtig irgendwie glücklich nach Hause. Und ja, sturmfrei, irgendwie habe irgendeine Scheiße gefressen, einfach auf so zur Feier des Tages. Hab einen tollen Stream mit euch gehabt, einen tollen Abend, ja, ganz toller Tag. Ja, meine Lieben, bald Herbstferien steht hier. Ja, ich habe es auch am Freitag im Stream gesagt. Herbstferien, früher war es so, wenn ich gesagt habe, es sind Ferien, dann bedeutet das in der Vergangenheit immer, dass irgendwie ganz viel passiert. Ich habe in den Sommerferien die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach mehr ist irgendwie, weil ich habe mich in den Sommerferien oft mit meiner Freundin gezofft, was zum einen daran liegt, ne, wenn man so irgendwie so eine lange Zeit ständig aufeinander kluckt und wenn du mit Baby hast, dann kannst du halt nicht irgendwie aneinander vorbeileben, ne, wenn Ferien sind, sondern du kluckst aufeinander, ne? Deshalb war ich dann ja auch eine Woche in den USA, auf Wunsch meiner Freundin übrigens. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man komplett unterschiedliche Erwartungen hat, also zumindest bei mir, ne? Die Erwartung meiner Freundin ist halt irgendwie, ja, jetzt hat er endlich mal Ferien, jetzt kann er mich mal noch mit Leo mehr unterstützen, ne? Ist natürlich klar, dass in einem Alltag irgendwie ein Großteil der Arbeit um unser Baby natürlich an meiner Freundin hängen bleibt, ist ja klar. Und meine Erwartungen in den Sommerferien waren halt, ja, geil, es bleibt alles so, wie es ist und ich habe mehr Zeit für mein Internet-Kram. So. Und da prallen natürlich dann zwei Welten aufeinander, weil jeder unterschiedliche Erwartungen hat und beide nicht befriedigt werden, ne? Das ist halt so ein Schleifprozess, der sich einschleifen muss quasi, damit irgendwie nicht, damit so die Erwartungen aufeinander abgestimmt werden. Deshalb kann ich euch sagen, dass wahrscheinlich jetzt in den Herbstferien nicht sehr viel mehr passieren wird. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen entspannter sein als im Schulalltag. Hab natürlich zumindest die Nächte frei, ne? Und in den Sommerferien habe ich auch eine Menge geschafft, so ist das nicht. Natürlich schaffe ich ein bisschen mehr, aber dieses irgendwie, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit und mache irgendwie 5 Videos und 28 Streams, das geht halt trotzdem nicht, ne? Also nicht, dass ihr, deshalb sage ich das auch nicht, dass ihr falsche Erwartungen habt. Die Herbstferien sind natürlich auch ein bisschen dazu da, dass ich mich ein bisschen irgendwie von dem wirklich stressigen Alltag jetzt ein bisschen erhole. Das Wetter soll nicht so gut sein in Herbstferien, von daher ist dieses irgendwie geiles Wetter, ich will raus, nicht vorhanden. Ich werde mal gucken, ne? Ich werde bestimmt irgendwie nächsten Freitag ist Premiere, dann habe ich noch irgendwie 2 Wochen Zeit und dann werde ich wahrscheinlich einfach einen neuen Elimania-Teil schreiben, den 4. Und dann aber auch ein bisschen, keine Ahnung. Warte mal, das ist ja Oktober schon, ne? Da im Oktober sind auch wirklich einige Termine. Warte mal, unter anderem der Bierbrau-Vlog. Da freue ich mich sehr drauf. Da hat mir heute noch das Community-Mitglied geschickt. Warte mal eben. Mal eben gucken. Ja, sorry, ich habe jetzt gerade noch irgendwie Nachrichten gelesen. Der Kargs. Und unser Vlog ist am 12.10. Das heißt, der ist in den Herbstferien, oder? Ja. Ja, die Herbstferien gehen los am erster Ferientag ist, glaube ich, der 4. Das heißt, ein Freitag, weil Donnerstag ist ja Tag der Deutschen Einheit. Und der 4. ist dann wirklicher Feiertag. Das heißt, die Herbstferien geht offiziell am 7. los. Und genau in der Woche, an einem Samstag, ich hoffe, das spielt nicht Werder, genau, am 1. Ja, zweiten Feriensamstag. Und dann werden wir, ja, also das heißt, in den Ferien kommt auf jeden Fall auch ein Vlog. Das ist ein Samstag, hoffentlich später werde nicht. Und dann fahren wir nach Vechta. Das ist, ja, in der Nähe von Bremen. Und machen da einen Vlog. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich muss dem Karks auch noch die, der wollte so Charakterbilder für die Etiketten machen vom Elmania Bier. Elmania Classic Bier. Das wird alles ganz cool, glaube ich. Also das heißt, auf jeden Fall, in den Ferien gibt es auf jeden Fall einen Vlog. Und ja, ansonsten natürlich viel Elmania Classic. Vielleicht streame ich auch einmal mehr. Ich versuche wieder mein Bestes, aber ich will mich auch in den Ferien ein bisschen ausruhen, nur dass ihr es wisst, meine Lieben. Ansonsten, meine Schätze, hätte ich jetzt fast gesagt, das klingt ein bisschen cringe, Crowdfunding. Mich fragen viele Leute, warum das Crowdfunding noch nicht angefangen hat. Ich will immer ehrlich mit euch sein und auch meine Karten auf den Tisch legen. Ihr braucht jetzt nicht in Schnappatmung verfallen, aber ich möchte gerne dieses Jahr das Crowdfunding später machen, weil ich gerne dieses Jahr die BlizzCon abwarten möchte. Warte, wir müssen mal was trinken, ich habe einen Froschmalz. Hintergrund ist halt ganz einfach, dass meine Internetpräsenz immer sehr abhängig vom Blizzard Entertainment war. Ich habe 1999 angefangen mit einer Warcraft 3 Seite, da habe ich eine große WoW Seite gemacht, dann habe ich, keine Ahnung, sehr viel mit Hearthstone gemacht, mit Overwatch. Das heißt, die Gaming-Firma, die mich am meisten inspiriert, beeinflusst und begleitet hat, ist halt Blizzard Entertainment. Natürlich macht man das Ganze auch, um vielleicht irgendwann mal wieder, ja, eine neue Seite zu machen, das Blizzard-Portfolio wieder zu erweitern, so wie früher. Und auch Titel zu haben, wo man drin aufgeht und als Symbiose mit meinem Blog zusammen, ja, auch mal wieder ein bisschen eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. So, das ist natürlich jetzt mit Classic gelungen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nur der Frage der Zeit ist. Ja, am Stream sieht man es jetzt schon. Auch wenn viele, viele Leute bei der Release-Sendung reingeschaut haben, die bleiben halt nicht. Das ist halt wie, das ist ein Hype-Ding, ne? Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Hype irgendwann versiegt wieder. Und ja, und das Ding ist halt einfach, ich möchte gerne eine Perspektive haben für meine Arbeit im Internet. Und die verknüpfe ich nun mal schon immer sehr eng mit Blizzard Entertainment. Und ich habe das Gefühl, dass es eine geschichtsträchtige BlizzCon wird. Entweder wird es eine geschichtsträchtige, weil Blizzard sich aus wie der Phönix aus der Asche erhebt und mal wieder irgendwie was Vernünftiges ankündigt. Oder es ist die Beerdigung von Blizzard Entertainment. Ich denke, es ist beides möglich. Ja, wenn sie eine BlizzCon machen, wo sie Diablo 4 als Shooter announcen, sagen, ja, wir haben noch mehr, wir haben auch noch Diablo Immortal, das wird auch released, und dann noch drei andere Mobile-Titel ankündigen, aber sonst nichts kommt, werde ich meinen Laden dicht machen. Weil ich dann, ja, ich habe ja gesagt, dann will ich Blizzard boykottieren, aber, ja, wie gesagt, das hängt zusammen, ich habe mir lange Gedanken gemacht darüber, und das ist nun mal so, dass ich mein Schicksal eng mit dem von Blizzard verknüpfe, und ich immer auch eine Motivation brauche und zumindest die Möglichkeit, dass ich mal wieder in irgendeiner Form größer werde, weil ich mal wieder ein Spiel finde, was richtig geil ist, worauf ich richtig Bock habe und wo auch irgendwie eine breite Community mitspielt. Und das sehe ich momentan bei Blizzard nicht, ehrlich gesagt. Die Firma hat sich in den letzten Jahren wirklich zurückentwickelt. Woran das liegt, irgendwie, ob das der Einfluss von Activision ist, weiß ich nicht. Massiv Leute abgebaut und gefeuert. Auch mit dem Content bin ich nicht einverstanden. In den letzten Jahren wenig auf die Kette gekriegt. So. Das heißt, es ist sinnbildlich dafür, dass die größten Titel der letzten Jahre halt zwei alte Spiele sind. Ja, wir werden davon, ich gehe davon aus, dass es, dass Warcraft 3 Reforged auch auf der BlizzCon quasi announced wird, dass es jetzt fertig ist und dass man es dann zeitnah spielen können wird. Das wird dann auch nochmal ein großes Ding werden, ein paar Wochen. Und dann, so, das heißt, wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte gerne, dass Blizzard eine geile BlizzCon abliefert, ein vernünftiges Diablo 4 ankündigt und mich mal wieder hypt und ich das Gefühl habe, dass ich auf Jahre auch eine Perspektive habe, wo es sich für mich auch lohnt, weiterzumachen. Weil ich bin auch ein Blizzard-Fanboy, das wisst ihr. Und wenn sie nur Scheiße announcen und ich das Gefühl habe, okay, die Firma kann es einfach nicht mehr, sie kriegen es einfach nicht mehr geschissen, dann sehe ich für mich auch im Sinne von irgendwie, ich muss das finanzieren. Und ich möchte auch mal wieder die Möglichkeit haben, irgendwie auf einer größeren Bühne zu spielen, einfach schwinden. Sie haben eine Sache gemacht vor kurzem, die ich immer noch nicht verraten darf, die mich sehr enttäuscht hat. Nicht in Bezug auf mich, nicht in Bezug auf, ich darf da nicht drüber reden, es ist noch nicht offiziell. Viele Blizzard-Influencer wurden schon eingeweiht. Ich werde noch zu der jeweiligen Zeit einen sehr ausführlichen Artikel darüber schreiben. Von daher habe ich in den letzten Jahren wirklich nur ich jetzt. Ich spreche nur für mich. Ja, könnt ihr anders sehen. Aber ich persönlich habe nur vom Blizzard in die Fresse gekriegt. Und und möchte gerne die BlizzCon abwarten. Das heißt, wenn ein gutes Diablo 4 angekündigt wird, wenn irgendwie es eine gute BlizzCon wird, dann starte ich mein Crowdfunding. Und wenn nicht, dann werde ich mir nochmal intensiv Gedanken machen und dann schauen wir mal. Ich habe das am Freitag im Stream auch schon erzählt. Viele haben dafür haben gesagt, nachvollziehbar, es war kein großes Ding. Und ja, einige sind vielleicht jetzt überrascht, ne? Gerade so die destruktiven Elemente, ne? So von wegen, der zockt ja eh nur seine Community ab. Daran sieht man mal, dass ich mir wirklich immer Gedanken mache und dass es halt nicht darum geht, ne? Sondern dass ich halt überlege, was das Beste für alle Beteiligten ist. Wenn es mir um das schnelle Geld gehen würde, würde ich jetzt schnell irgendwie mein Crowdfunding durchziehen, weil ich jetzt noch viele durch Alimania Classic viele Viewer habe, aber darum geht es ja nicht. Die gehen früher oder später sowieso wieder weg. So, das dazu. Dann, ihr Lieben, Rolle der Community steht auf meinem Zettel. Ich muss ehrlich sagen, ihr Lieben, dass ich in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht von euch bin. Ich habe das Gefühl, und ich finde, das darf ich auch sagen, weil ihr kritisiert mich ja auch oft genug. So, von daher darf ich einfach mal auch ein bisschen Kritik, ich weiß, dass zu viel geht nicht, weil dann viele immer die Opferrolle fallen und sagen, hier, wie kannst du nur und, ne, das ist halt wieder dieses Ding, die unterschiedlichen Bedürfnisse oder die unterschiedlichen Ansichten von etwas, ne, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, mein Hinterkopf ist, die Leute müssen mir dankbar sein, weil ich meine Freizeit opfere und das eigentlich nicht machen müsste, ne, ganz erklärer, irgendwie wäre ein wesentlich leichteres Leben für mich, aber ich liebe das, deshalb mache ich das, ne, und ich opfere meine Freizeit und die Leute sollen mir gefälligst nochmal dankbar sein. Vielleicht sehen das einige genauso und sagen, ja, das ist cool, Steve, danke, irgendwie, wir verfolgen dich schon lange, danke für deinen Content, da gibt es eine Menge, aber es gibt auch eine Menge irgendwie, die einfach denken so, ja, Krömer muss mir dankbar sein, weil ich verfolge seinen Scheiß ja schon viele Jahre, ne, und was wäre er ohne uns so? Ist irgendwie auch richtig, aber ja, das ist halt die Mentalität heutzutage auch im Internet. Dieses irgendwie, der Kunde ist König und der Kunde darf sich alles erlauben und wehe, irgendwie, man erwartet mal irgendwas selber. Ich möchte das einfach mal, weil bei mir war immer alles anders. Wie gesagt, bei mir in den Comments darf man ja auch nicht sich benehmen wie sonst wie im Internet. Ich bin da ja gnadenlos und ist mir auch scheißegal, ob ich da Diktator bin oder sonst was. Von da habe ich natürlich meine eigenen Regeln schon immer gehabt. So, love it or leave it, habe ich immer gesagt. Und deshalb möchte ich einfach mal ganz kurz so ein bisschen euch ins Gewissen reden, ist nicht böse gemeint, aber mir fällt halt auf, dass die Anspruchshaltung von vielen Leuten, nicht von allen, immer höher wird, so nach dem Motto irgendwie, ja hier, hau mal jede Woche einen Alimania-Teil raus und kann nicht sein, dass wir mehr als 2 Wochen darauf warten müssen und es gab auch wirklich viele Flames jetzt bei dem letzten, das heißt viele, eine Handvoll, die dann geschrieben haben, ja, dann verfolge ich den Scheiß nicht mehr, 3-4 Wochen Produktionszeit, das ist mir zu lang, weil dann weiß ich ja schon nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Ihr lacht jetzt gerade, aber solche Arschlöcher gibt es wirklich. Solche Ego-Fucker, irgendwie nach mir die Sinnflut, ist nur wichtig, was ich will, so. Und du musst jetzt das machen, so. Wenn du nicht alle 2 Wochen ablieferst, dann De-Abo. So. Bei solchen Leuten sage ich immer, weißt du was? Wenn das deine Einstellung dazu ist, dann kannst du dich verpissen. So. Da bin ich ja wirklich gnadenlos. Ich bin ja keiner von diesen Arschkriecher-YouTubern, Trash-YouTubern, die um jedes Abo betteln und everybody's darling sein wollen. Ich war ja schon immer, ich muss mal eben mein Wundermittel nehmen. Ich habe gerade mega Sodbrennen, weil ich mir wieder irgendeine Scheiße reingeknallt habe. Und ich habe ja diese Tums aus den USA. Es gibt kein besseres Mittel gegen Sodbrennen, ne? Nimmst du diese Kautabletten? Haben mir damals Sascha und Michelle empfohlen. Und das Sodbrennen hört instant auf. Das ist echt ein Wundermittel. Mal kaum. Ganz kurz.
Können wir mal ein bisschen geduldiger sein, bitte?
Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt. Tums. T-U-M-S. Wenn ihr Sodbrennen habt, Sodbrennen ist manchmal, also ich meine, die Amerikaner nennen es ja nicht umsonst Heartburn. Das ist wirklich ganz schöne Schmerzen. Von daher, wenn man es doll hat, und ich habe momentan wieder so ein bisschen Magen, und deshalb habe ich es doll. Und dann nehme ich es, und dann ist es in 2 Minuten weg. Ja, also, Kritik an euch, ihr Lieben. Realität und Wirklichkeit. Anspruchshaltung und was man selber bereit ist zu geben. Also, eine Community, einige in der Community fordern immer nur, Krömer muss abliefern, abliefern, abliefern. Jede Woche bitte einen neuen Vlog, jede Woche irgendwie 3 Streams, jede Woche möglichst neue Elmania-Folge und so weiter. Ihr wisst, dass ich mein Bestes gebe, aber ich würde mir in letzter Zeit wirklich öfter wünschen, dass mehr von euch kommt. Ja? Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine Bitte in Form von, ne? Es kommt von euch wirklich nicht viel in letzter Zeit. Ich habe viele Sachen ausgerufen und wo ich auch wünschte, dass ihr euch ein bisschen einbringen würdet. Ne? Also gerade so ein Podcast. Ne? Ich habe jetzt extra alles umgestellt. Nachher werdet ihr mal einen neuen Co-Moderator kennenlernen. So auch gemerkt irgendwie, ja, das Interesse ist nicht mehr groß, hat es ein bisschen tot gehört, das ganze Ding. Das heißt, ich krempe jetzt den Podcast komplett um. So, beziehungsweise ich habe dann gesagt, ich möchte auch euch auch wieder mehr einbinden und so mit neuen Rubriken, wo ihr auch eigene Sachen einschicken könnt, und von euch kam genau 0. Null. Einfach gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und das kenne ich halt von meiner Community nicht, ehrlich gesagt, über die Jahre. Und das finde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Auch heute, ne? Ich habe groß den Clickbait-Tag ausgerufen, habe gesagt, Leute, ne? Beim letzten Mal war es so, dass ich es auf diesem Clickbait-Artikel mit hier, Zurück in die Zukunft 4, aufgebaut habe, das Ganze, und den immer wieder so ein bisschen als Running Gag verarscht habe. Das habe ich aufgerufen, irgendwie, Leute, schreibt mal bitte in die Comments, heute ist Clickbait-Tag auf meinem Blog, schreibt mal die krassen Clickbaits, die ihr in den letzten Tagen gefunden habt, hier in die Comments. Es gab einen Comment, einen. So, und das ist so ein bisschen Spiegel von dem, was in letzter Zeit so passiert, ne? Das heißt, ich würde, ja, dieses ganze Ding ist halt, ne, dieses ganze Projekt Stevenio ist halt einfach immer eine Symbiose zwischen der Community geworden. Bei Elmania Classic kann ich euch natürlich nichts vorwerfen, weil ihr euch da unfassbar eingebracht habt. Aber da war, glaube ich, auch der Wunsch oder der Vater des Gedanken irgendwie, ne, dass das Projekt geil wird, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich möchte einfach mal an dieser Stelle euch mal wieder dazu aufrufen, ein bisschen aufzuwachen und diese Formate auch ein bisschen zu füttern, ne? Weil diese Formate leben halt auch von eurem Feedback und von eurem Einsatz und von euren Einsendungen. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, wenn da nichts kommt, dann machen wir den Laden dicht. Aber wenn da nichts kommt, dann machen wir den Laden dicht. Also, ne? Ich bin hier der Märchenonkel jeden Sonntag und hau jeden Sonntag auf den Kopf dafür. Und ihr seid immer nur die sich so berieseln lassen wollen. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, Moment mal, aber ich werde doch so einen Podcast hören dürfen, ohne mich selbst einzubringen. Ja, aber wie gesagt, es war immer irgendwie so ein Geben und Nehmen. Und früher zeichnete sich mein Podcast immer dadurch aus, dass wirklich viel von der Community kam. Und aktuell, nicht nur hier, sondern in ganz vielen Bereichen kommt super wenig. Und das kenne ich gar nicht von meiner Community. Und deshalb wollte ich euch über dieses kleine Thema, thematische Wachrüttel möchte ich es nennen hier im Podcast, einfach mal dazu aufrufen, euch in allen Bereichen wieder mehr einzubringen, ihr Lieben. Was ist denn los mit euch? Zum Beispiel habe ich letzten Mal irgendwie neue Kategorien eingeführt irgendwie. Wie? Fragt Krömer. Es kam nicht eine Frage, nicht eine. So, beim letzten Mal kam eine Mail und eine Frage, Leute, bringt euch mehr in den Podcast ein, bitte. Dieses Format lebt davon. So, wenn ich darüber, ich sage immer, Leute, ganz ehrlich, wenn euch der Scheiß nicht mehr interessiert, dann sagt es. Ich habe auch mal ein Vote gestartet. Dann, ich würde es gar nicht so schlimm finden, wenn es den Podcast nicht mehr gibt, weil ich mache 1000 andere Sachen und dann hätte ich wenigstens mal die Sonntage frei. So, und dann kam man, nein, um Gottes Willen, das ist mein Ritual seit vielen Jahren. Bitte, Krömer, stell den Podcast nicht ein. Also es scheint ja wirklich eine Menge Leuten wichtig zu sein. Von daher wünsche ich mir einfach von euch, so als, ne, Geben und Nehmen, bitte bringt euch mal in den Podcast ein. Schreibt Leserbriefe, stellt Fragen für Frag Steve oder Frag den Krömer. Und das, jetzt denkt ihr, ach Krömer, du selbstverliebtes Arschloch, du willst wieder irgendwelche Fragen gestellt bekommen, die du dann beantwortest. Genau das habe ich ja beim letzten Podcast gesagt. Genau das will ich ja nicht. Es soll nicht um mich gehen, sondern es soll allgemeine Fragen sein, die ich auch gerne an die Community weitergebe. Wie zum Beispiel beim letzten Mal die Frage nach dem, ich habe Frau und Kind und wenn ich am Computer sitze, ne, weil das Kinderzimmer in der Nähe ist, muss ich leise tippen. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich da? Genau solche Fragen auch gerne, ne, wo ich auch ein bisschen recherchieren muss oder Experten dazu holen. Sehr gerne. Also bitte, ihr Lieben, schreibt Fragen für Frag den Krömer, schickt Leserbriefe, gebt Feedback, auch gerne irgendwie zu den Geek- und Nerd-Tipps, zu dem Boulevard-Fail der Woche, wenn ihr irgendwas habt oder was Haarsträubendes findet in irgendeiner Boulevard-Zeitung. Bringt euch wieder mehr ein, bitte. Es ist total wichtig, nicht nur irgendwie für den Podcast, sondern für das ganze Projekt Stevenio. Am Freitag haben wir WoW-Nacht. da haben wir wieder ein Community-Thema mit WhatsApp-Möglichkeit. Und auch da möchte ich euch bitten, ne? Der Lani bereitet gerade wirklich was Cooles vor für nächsten Freitag. Wir werden das wahrscheinlich diese Frage sogar im Voraus stellen diesmal, damit wir in der Sendung dann auch die Beiträge abspielen können von Leuten, die vielleicht nicht es geschafft haben, dabei zu sein. Aber auch während der Sendung, ne? Nutzt diese coole interaktive Funktion, ne? WhatsApp hat irgendwie jeder so gefühlt, ne? Und wenn nicht, schreibt irgendwie eure Meinung dann gerne auch per Mail oder so dafür. Prost! So. Das dazu. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste, bevor wir zum zweiten Teil kommen. Der zweite Teil ist der Kum-Mod-Teil. Natürlich Animania, Hörprobe und Premiere. Der dritte Teil, Make Hogger Raid Again, erscheint kommenden Freitag um 22 Uhr in der WoW-Nacht. Es gab eine große Hörprobe, die Freitag in meinem Stream Premiere hatte, die unglaublich abgefeiert wurde. Es waren nicht so viele Viewer da, von daher haben es nicht so viele gehört. Wir hatten, glaube ich, während der Alemania-Premiere nur Hörprobe nur 400 Viewer. Ich habe es auf YouTube gestellt, auch da ist das Feedback. Es gab nicht einen negativen Kommentar, nicht einen. Im Gegenteil, es wurde ziemlich abgefeiert. Irgendjemand schrieb, es fand ich sehr schön, hat mich sehr bestärkt in dem, was ich tue aktuell. Irgendwie, man merkt mit jeder Faser, dass Krömer den Shit gerade liebt, den er tut. Das fand ich sehr schön, hat mich sehr gefreut, dieser Kommentar. Also, wenn ihr die Hörprobe nicht gehört habt, 7 Minuten lang, ist quasi die komplette Einleitung des Hörspiels. Geht um Sylvanas und geht um das Motto, beziehungsweise die Frage, warum Sylvanas wirklich Orgrimmar verlassen hat. Ja, Blizzard gaukelt uns ja vor, dass es ein epischer Kampf mit Saurfang war. Aber eigentlich war das nämlich ganz anders. Und warum und wie das anders war, hört ihr in der Hörprobe. Und wenn ihr sagt, ich will mich nicht spoilern lassen, das ist eigentlich kein krasser Spoiler, der mit der eigentlichen Elementia-Truppe nichts zu tun hat. Es ist eine Einleitung, die später irgendwann relevant wird. Aber sie ist sehr, sehr schön und ich glaube, sie wird euch sehr gefallen. Also hört mal rein, aber ich bin auch nicht böse, wenn ihr sagt, nee, ich will mich nicht spoilern lassen, ich möchte lieber am Freitag das ganze Ding hören, ist auch okay. Ja, es wird wieder toll, es wird wieder um die 20 Minuten, wie jedes Mal. Ja, keine Ahnung. Beim letzten Mal habe ich gesagt, nach der Premiere, danach will ich erstmal 3-4 Tage meine Ruhe haben. Je mehr ihr es feiert, desto schneller gibt es den nächsten Teil. Ihr kennt mich ja, ne? So funktioniere ich ja. Also feiert schön, seid schön zahlreich dabei, bitte am Freitag, feiert das Ding ab. Ich hoffe, dass es auch wieder so viele Views gibt wie beim letzten Mal. Teil 2 ist ja jetzt auch gewachsen ohne Ende. Liegt, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 85.000 Views zusammen mit YouTube, Spotify und den Downloads. Ist nicht ganz in den ersten Teil reingekommen, aber der erste Teil war natürlich auch aufgrund des Classic Release nochmal ein bisschen erfolgreicher. Ich hoffe, dass nicht das passiert, was immer passiert, dass das Ding jetzt wieder so mega abstürzt, weil der Klassiker ein bisschen zurückgegangen ist und wir wieder irgendwie sehr ernüchtert werden, weil ich glaube, qualitativ ist das auf demselben Level wie die ersten beiden Teile, ist wirklich ein schöner Teil und ja, Kraft ist dabei, Jan Hegenberg ist dabei und die eine oder andere Überraschung. Also, wird euch bestimmt freuen, ist cool und seid bitte am Freitag alle dabei, um 22 Uhr ist die Premiere. Dann noch ganz kurz zu Werder und zum Bundesligaspieltag. Ja, viele Überraschungen, wie ich finde. Die größte ist für mich der Schalke-Sieg in Leipzig, weil für mich Leipzig gerade aufgrund seiner bisherigen Auftritte in der Bundesliga eigentlich mit Bayern zum Top-Favorit auf den Titel war. Die haben die ja vorgeführt. Ich habe wieder gekotzt, weil ich nämlich kurz vor Schluss Harit in meiner Kicker-Elf hatte, ihn dann rausgeschmissen habe und jetzt blöd aus der Wäsche gucke, weil auch meine halbe Kicker-Elf verletzt ist. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 verletzte Spieler da drin. Werde auch dieses Jahr in meiner Kicker-Elf, glaube ich, keinen Blumentopf holen. Es war ein Fehler, 3 Werder-Spieler reinzunehmen. Nicht, weil sie nicht gut sind, sondern weil sie einfach, ja, was heißt Fehler? Ist einfach Pech, ne? Osako war eigentlich eine gute Entscheidung. Der hat seinen Durchbruch jetzt geschafft, hat eine Bombensaison bisher gespielt, ist aber einfach verletzt. Und Toprak, so im Nachhinein, ja, wird sich auf die Saison zeigen, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war. Ansonsten, ja, sind einige dabei. Hummels zum Beispiel ist auch verletzt, konnte heute auch nicht spielen. Also ich werde wieder nicht viele Punkte machen. Ich glaube, Kicker wird diese Saison nix. Da habe ich mich, ja, es ist manchmal so, man hat einfach Pech oder Glück. Gerade die Spieler, wenn sie verletzt sind, kannst du halt keinen Einfluss drauf, ne? Es ist, wie es ist. Ansonsten, ja, Bayern mit überraschend viel Mühe in Paderborn, finde ich. 3-2 nur, ich habe 3-0 getippt. Ja, allgemein, ne? Auch Hoffenheim. Ich fand Gladbach in den letzten Spielen nicht so stark. Wundert mich, dass sie so klar in Hoffenheim gewonnen haben. 3-0 hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Frankfurt habe ich sogar richtiges Ergebnis. 2-1 in Union. Dass Leverkusen so klar gewinnt in Augsburg, hat mich auch überrascht, weil Leverkusen in den letzten Spielen auch nicht richtig überzeugt hat, finde ich. Und Augsburg ja so eine kleine Aufwärtstendenz hatte. Wolfsburg ist auch mal so eine Pralinen-Schachtel, 1-0 gewonnen, mühsam. Mainz hätte auch, hat am Ende so viele Chancen, hätte den Ausgleich machen können. Ich habe auch 1-1 getippt, ich habe so ein bisschen mitgefiebert. Naja, und dass Bremen meine Werderaner in Dortmund unentschieden holen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hätte glaube ich niemand gedacht. Muss auch sagen, ich glaube, dass sich Favre ein bisschen verzockt hat. Er hat gesagt, er rotiert ein bisschen, weil Werder ja so stark ersatzgeschwächt ist. Hat sich, glaube ich, ein bisschen verpokert. Mit Götze, mit Dahoud und so. Das war auf jeden Fall nicht die A11. Auf der anderen Seite ist ja gut, dass man ein bisschen rotiert, einfach um der zweiten Reihe auch eine Chance zu geben. Man hat Werder ein bisschen unterschätzt. Ich hatte, wie gesagt, ich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die da was holen. Werder mit den üblichen defensiven Schwächen, so in die ersten zwei Chancen für Dortmund waren noch jeweils Tore. Mehr ist Dortmund auch nicht eingefallen. Dortmund war für seine, also die spielerische Leichtigkeit der ersten Spiele schon wieder weg bei Borussia. Warum, weiß ich auch nicht. Die sind jetzt nur noch 7. oder 8., aber da ist nur ein Punkt zurück. Oben ist das auch so eng. Von daher, ja. Ansonsten, was soll man noch zum Werder-Spiel sagen? Vielleicht die beste Saisonleistung von Werder. Irgendwie mit Rashica, irgendwie war auch der Goalgetter wieder da. Das merkte man auch gleich, da war ein ganz anderer Zug drin. Defensiv nach wie vor schwach mit unserer Rumpelabwehr. Auf der anderen Seite hat man nicht viel zugelassen. Am Ende hatte Dortmund ein paar Chancen noch. Aber so richtig zwingend waren sie auch nicht. Werder hatte am Ende auch noch Chancen, das Ding gewinnen können. Von daher, ich denke, dass 2-2 auch das gerechte Ergebnis ist. Wenn wir wieder eine Abwehr haben, können wir solche Spiele auch gewinnen. Unser großes Problem ist unsere Abwehr. Ne? Das ist eine Rumpelabwehr, die ist zusammengesetzt. Unsere Innenverteidigung ist halt ein Amateur und ein Außenverteidiger aktuell. Unsere vier Stamm-Innenverteidiger sind alle verletzt, beziehungsweise einer war heute wieder auf der Bank. Muss man mal gucken, ne? Wenn alle wieder da sind. Wer hat heute bewiesen, dass man mitspielen kann und so weiter, auch ohne Kruse? Schauen wir mal die nächsten Spiele ab. Das Problem ist, dass viele Spieler langfristig verletzt sind. Wie gesagt, Osako 6 Wochen, Füllkrug irgendwie 6 Monate mit Kreuzbandriss, den kann man eigentlich quasi vergessen. Das ist jetzt sein dritter Kreuzbandriss, ich glaube, der ist auch, ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal wieder kommt, Sportinvalide, ich weiß es nicht. War auch eine dumme Entscheidung für den Typen, 6 Millionen auszugeben, der 2 Kreuzbandrisse hat. Weiß ich nicht. Füllkrug ist ein guter, hat er auch bewiesen, aber wenn du so verletzungsanfällig bist. Ich hätte ihn auch nicht gekauft, weil, habe ich ja vor der Saison schon gesagt, im Stammtisch, dass ich das nicht verstehe, dass man den gekauft hat. Weil stürmertechnisch haben wir kein Problem. So. Naja, Bittencourt macht eine gute Figur bisher, aber auch der ist verletzungsanfällig. Ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Ich glaube, das wäre da aufgrund dieser wahnsinnigen Verletzungssituation, glaube ich, nicht um Europa mitspielen wird diese Saison. Aber ja, wenn man in Dortmund einen Punkt holt, dann ja. Ich glaube, Werder wird im gesicherten Mittelfeld landen am Ende der Saison. Was natürlich auch dieser wahnsinnigen Verletzungsmisere geschuldet ist. Morgen ist der Düsseldorf gegen Freiburg und Köln gegen Hertha. Ich bin mal gespannt. Freiburg ist auch mal so, ne, hat viele Spiele gewonnen. Wenn ich auf Freiburg tippe, spielen die nur unentschieden oder verlieren. Ich habe jetzt auswärts für Freiburg getippt, aber da ist, glaube ich, auch alles möglich. Genauso wie bei Hertha gegen Köln. Mal schauen. Das dann morgen. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum großen Announcement, wer der Co-Moderator ist. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, wen ich nehme. Ich habe mich dann für jemanden entschieden, von dem ich, also das Problem ist, haben sich wirklich viele beworben. Und ich habe es ja immer gesagt, ich hätte gerne jemanden im Podcast, mit dem ich eine gute Chemie habe, wo ich mit dem ich Quatsch machen kann, den ich irgendwie kenne, weil ich schon mehrmals mit ihm zusammengearbeitet habe in irgendeiner Form. Und mit dem ich auch so auf einer Wellenlänge bin in vielen Themen, ne? Irgendjemand hat sich dann in den Comments gewünscht, ich sollte Kinky dazu nehmen. Und ja, ich habe ja durchaus Respekt vor Kinky, irgendwie vor seiner politischen Ausrichtung nicht. Das sage ich ganz offen, das weiß er aber auch, da liegen wir ja Welten auseinander. Aber ich möchte den Podcast halt nicht streiten. Viele von euch haben da Bock drauf, irgendwie ja, kontroverse Diskussionen. Das ist vielleicht das falsche Format dafür. Der Podcast ist dafür da, irgendwie einfach gechillt, über Gott und die Welt zu quatschen. Und da möchte ich, ja, und dann, ach, keine Ahnung, gab es so Vorschläge, so Balnazar und Kinky, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass sie da irgendwie den Podcast dann ihre politischen Auseinandersetzungen da ausfechten. Nee, also das heißt, ich möchte jemanden einfach dabei haben, mit dem ich mich verstehe, mit dem ich ein gute Chemie habe und ein gutes Gefühl dabei und mit dem ich auch schon mal zusammengearbeitet habe. Und ich habe mich jetzt für Balnazar entschieden, weil ich Balnazar immer gerne um mich hatte in den Projekten. Wir haben schon viel zusammen gemacht, irgendwie Warcraft 3 Turniere, den Game of Thrones Podcast, den Bundesliga Podcast und so weiter. Und ich mag den Typen einfach sehr, sehr gerne, irgendwie mit seiner Art. In den Comments wird er auch teilweise mal angegriffen, weil er irgendwie das in der Auseinandersetzung Kinky gegen Balnazar immer irgendwie so den linken Part einnimmt. Ich suche meine Kommentatoren nicht nach links und rechts aus, sondern irgendwie, wie gesagt, ob ich sie mag und inwieweit ich ein gutes Verhältnis zu ihnen habe und so weiter. Und das passte Beinerse eigentlich, und von allen Kandidaten, die ich hatte und die sich beworben haben, war Beinerse eigentlich der, wo ich am ehesten das Gefühl hatte, dass er zu mir passt und so weiter. Ein Grund, warum ich ihn auch ausgewählt habe, ist, weil ich weiß, dass es Grognak triggert, weil Grognak der größte Beinerse-Hasser ist, den es gibt. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist manchmal so, dass man so eine Antipathie gegen den Menschen hat. Und Grognak regt sich immer tierisch darüber auf, wenn ich mit Beinerse einen Podcast mache. Wie kannst du den dabei haben beim Bundesliga-Podcast? Und ich sage immer, Digga, ganz ehrlich, was ist dein Problem? So, ja, aber er hasst ihn aus irgendwelchen Gründen. Und ich weiß jetzt schon, dass er morgen Abend, also jetzt ja noch Samstag, morgen Abend im Discord unheimlich flamen wird und dann auch wieder ankommt mit, ich höre den Podcast nicht mehr, wenn er dabei ist. Und allein, weil ich Lust habe, Grognak wie ein Rohrspatzen flamen und meckern zu hören, das ist auch schon ein Grund, warum ich Beinerse dabei haben will. So. Und ich bin ganz zufrieden mit der Situation. Wir haben den am Donnerstag aufgenommen, den Teil. Es war sehr, sehr nett. Es geht all die Kategorien, die ich sonst alleine im zweiten Teil gemacht habe. Das heißt, der Fail der Woche, der Boulevard-Fail der Woche, der Geek-Nerd-Tipp und die Blog-Woche. Und ich habe auch ein Problem angesprochen, was ich mit meinen Reifen habe. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Das alles jetzt im zweiten Teil meines Podcasts. Ich sag schon mal Tschüss, weil danach gibt es keinen Solo-Teil wieder. Wir teilen es jetzt in zwei Teile mal auf. Ein Solo-Teil, einen Co-Moderator-Teil, Beinerse. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal. Wir hören uns am Mittwoch im Stream und am Freitag zur WoW-Nacht. Und danke, dass ich heute da reingeschaltet habe. Und jetzt Teil 2 mit Beinerse. Macht's gut. Ja, ihr Lieben, also, heute das erste Mal dabei, der gute alte Beinerse, mit einem neuen Rechner, wie ich gerade gehört habe, und dem alten Mikro noch.
Altes Mikro, glaube ich. Ja, müsste eigentlich altes Mikro sein, aber neuer Rechner.
Ja, der Mikro war schon bei dem Game of Thrones Podcast sehr, sehr gut, von daher habe ich da auch nichts auszusetzen. Was für einen Rechner hast du dir gekauft? Hast du richtig viel Money ausgegeben oder hast du ein paar alte, schrägstrich neue Teile zusammengeklöppelt?
Ich habe schon ein bisschen was in die Hand genommen dafür.
Hast Ding du deine Haare schon verkauft?
Ja, Haare, Bart, Hintern, alles.
Geil.
Ist schon ein geiles Teil, allerdings war das jetzt auch ein Wochen... War jetzt allerdings auch eine Woche lang Kampf mit dem Ding. Weil, ja, ich sag mal, wenn du deinen Rechner 24 Stunden hast und ihn dann praktisch schon wieder wegbringen kannst, weil der CPU im Arsch ist.
Ui. Ja, da hat jeder Bock drauf. Das ist super, ja.
Ja, vor allem, du bringst ihn dann in den Laden und du wirst ja dann auch nochmal verhört und richtig böse angeguckt, weil natürlich der Verkäufer erstmal denkt, oh, der hat getaktet, das Arschloch. Was fummelt der denn an der Hardware rum?
Ja.
Bis man den dann überzeugt hat. Und, nee, ich hab da nichts gemacht, ich bin unschuldig.
Ja, ich würde, ich meine, du siehst halt auch wie ein Bombenleger, ne? Ich würde dir halt auch nicht vertrauen, als halt für das Ding, der halt Beinerse, die alte Ratte, ne?
Ich habe die CPU ausgebaut, habe versucht, daraus eine Wagenbombe zu bauen, hat nicht geklappt und dachte ich, komm, bin wieder weg.
Nichts anderes von dir gewohnt. Dazu möchte ich dir ganz kurz mal eine kleine Geschichte erzählen, wo wir gerade bei kauft sich was neu und ist dann kaputt sind. Ich habe mir zum Hurricane Festival, war ich ja wieder, oder das letzte Mal eigentlich, irgendwie in meiner alten Heimat. Und ich hatte da in der Werkstatt noch meine Sommerreifen liegen. Die habe ich beim Umzug einfach vergessen, beziehungsweise hatte keinen Bock, keinen Platz, whatever. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder ob du überhaupt ein Auto hast. Du scheiß Bombenleger, bist wahrscheinlich so ein Fahrradfahrer.
Tatsächlich nicht, nee, beides nicht.
Du hast kein Auto, bist auch kein Fahrradfahrer.
Ich bin Student, ich kann kostenlos durch ganz NRW fahren.
Ja, okay, Angeber. So, pass auf. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ständige Reifenwechsel im Sommer und Winter. Ich besorge mir jetzt Alljahresreifen. Bin dann, habe das natürlich vorher nicht angeguckt, bin zu meiner Stammwerkstatt in Lauenbrück gefahren, habe gesagt, pass auf, Leute, ich brauche Alljahresreifen, ich nehme meine alten Reifen mit, kriegen wir das hin. So. Und die Felge, die Sommerreifenfelge lag noch da, die mussten eh getauscht werden und so weiter. Alles gut, er gesagt, oh, wir haben noch ein Paar und so weiter. So, jetzt haben die, also quasi meine alten Winterreifen, die ich irgendwie gefühlt irgendwie 2 Jahre gefahren habe, ohne zu wechseln, haben die also quasi in mein Auto gelegt, haben auf die Sommerfelge Alljahresreifen gezogen und alles, aber ey, ganz ehrlich, ich habe Alljahresreifen, die hatten nur gute irgendwie auf Lager, wie man immer so hört, bla 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 bla. Ich habe also für das ganze Paket rund 800 Euro bezahlt. Finde ich extrem viel, aber ich habe mir sagen lassen von dem Bruder von meiner Freundin, der sich in dem Bereich super auskennt, dass das nicht viel ist. Egal. So, pass auf, jetzt fahre ich damit und so nach 2 Wochen, das haben wir den Leuten mitgekriegt, im Pape-Vlog, geht auf einmal meine Anzeige im Auto, wo dann steht irgendwie, ja, bitte sofort anhalten, sie verlieren ihre Reifen, verlieren massiv Luft.
Ja, stimmt,
ich, ja. Ja, genau, erinnerst du dich, ne? Genau, so. Ich, ja, mit voll Panik gekriegt, mit Pape, gedacht, oh, mein Auto explodiert jeden Moment. Gerade noch in die, zur Tankstelle geschafft, ich hatte sowas schon mal ganz kurz. Okay, scheiß drauf, einfach nachgepumpt, whatever. Das passiert jetzt bei mir aber alle 2 Wochen. Das heißt, alle 2 Wochen verlieren die rechten beiden Reifen extrem viel Luft. So, meine Theorie ist jetzt, die hatte noch ein paar Reifen da, Alljahresreifen, die auch noch sehr teuer waren. Und die, die haben da einfach schon länger gelegen, weil es die letzten waren. So, wahrscheinlich hatte die schon ein paar Jahre liegen, whatever. Naja, also, dann war mein Auto ja in der bei BMW in der Werkstatt, wegen dem Opa, der mir reingefahren ist, da muss das Auto sowieso ja gemacht werden. Und da habe ich die gefragt, Leute, ne, ihr seid BMW, ihr habt doch so einen heftigen Service, könnt ihr mal gucken, was mit meinen Reifen nicht in Ordnung ist oder ob da irgendwie was drin ist oder so. So, BMW sagt, das ist gar kein Problem, wir haben da extra so eine Methode entwickelt, wie wir das prüfen können, ob da ein Fremdkörper drin ist. Wenn da was drin ist, haben wir so ein Spray, um das wieder zu verschließen, ist kein Ding. So, die haben aber nichts gefunden. Die haben nichts gefunden und die sagen, ja, von außen ist da nichts drinne. Was wir jetzt machen könnten, wäre den Reifen da wieder runternehmen von der Felge, dass da irgendwas unter der Felge ist oder so. Aber das kostet dann halt. Das ist halt kein Service-Ding mehr. So, wo wir gerade dabei sind, neue Reifen. Und es nervt mich halt mega, weil ich dann nach Lauenbrück fahren muss, um mit dem zu diskutieren, beziehungsweise sie anzurufen. Und das hängt wie so eine graue Wolke über mir, weil ich keinen Bock habe, irgendwie an meinem freien Tag irgendwie 4 Stunden auf der Autobahn wieder zu sein, um meine Reifen irgendwie austauschen zu lassen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die es machen, weil es ja jetzt auch schon irgendwie, das war im Juni oder so. Ich habe dann immer Woche zu Woche, habe ich wieder nachgepumpt, habe gesagt, das würde ich schon richten. Ja, also, ich erzähle die Geschichte nicht nur dir, sondern auch der Community, weil ich jetzt nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Ich habe schon darüber nachgedacht, einfach hier zu meiner Werkstatt zu gehen, die Reifen oder das checken zu lassen, gegebenenfalls neue Reifen draufziehen zu lassen und denen die Rechnung zu schicken, aber das geht wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich denen irgendwie die Möglichkeit geben, ihren Fehler zu revidieren. Aber die Frage ist, wie ist die Entfernung da gerechnet? Weil das sind wirklich 4 Stunden, die ich dahin fahre und da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du auch nicht,
allem,
ne?
Vor allem, wenn du, ja, von Autos keine Ahnung, aber vor allem, wenn du da hinfährst mit dem Auto, du musst ja dann wahrscheinlich auch entweder da bleiben oder gucken, wie du wieder zurückkommst.
Genau. Das Auto da, ne? Also das ist halt ein Riesenaufwand für mich, den ich nicht bereit bin zu leisten. Ich habe auch keine Zeit dafür. Da ist ein ganzer Freitag weg irgendwie, ein ganzer freier Tag. Und dann muss ich wahrscheinlich super früh aufstehen, morgens dahin fahren, den ganzen Tag da irgendwie in Lauenbrück rumgammeln, um dann abends irgendwie mein Auto vielleicht mitzunehmen. Und wer weiß, was die dann sagen. Vielleicht könnt ihr ja, gut, ich werde das natürlich telefonisch vorher abklären, aber theoretisch können die dann ja auch da sagen, ja, ist nicht unser Fehler, irgendwie da war das und das. Und dann fahre ich dann wieder nach Hause irgendwie. Ich weiß nicht, wie da die Lage ist. Da muss man mal meinen Anwalt fragen. Und vielleicht gibt's auch irgendjemand draußen, der damit Erfahrung hat. Was soll ich jetzt machen, ihr Lieben? Kann ich einfach sagen, okay, das ist mir nicht zuzumuten, diese Entfernung und dieser ganze Dings. Die haben ja Scheiße gemacht, die Reifen sind ja offensichtlich irgendwie, da ist ja irgendwas mit, sonst würden die ja nicht jede Woche irgendwie. Also am Anfang waren 2,4 Bar drauf und teilweise verliere ich in 1-2 Wochen da über, keine Ahnung, also letztes Mal hatte ich 1,5 noch drauf, statt 2,4. Das ist halt echt, das ist halt schon gefährlich, ne?
War 2 nicht irgendwie so die Untergrenze, wo man sagt, so unter 2 sollte man schon mal.
Also ich habe am Anfang gesehen, als sie es aufgepumpt haben, also am Anfang waren bei mir auf beiden Seiten 2,4 überall drauf. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall war beim letzten Mal, als ich nachgepumpt habe, da habe ich aber auch 2 Wochen nicht kontrolliert und dann ging wieder meine Warnanlage an. Ich habe einen 5er und die waren ja, wenn so ein Reifen platt ist und sagt, wieder massiver Druckverlust, ich das gecheckt, dann waren da 1,5 oder 1,8 oder so drauf. Also auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Meine 1,5.
Auf jeden Fall zu wenig, oder?
Viel zu wenig. Ist auch schon, ja. Das heißt, wie gesagt, das belastet mich jetzt gerade und ist wie so eine graue Wolke über mir. Das nervt mich zu tun.
Ich kenne dieses graue Wolke-Gefühl, kenne ich jetzt sehr, leider sehr, sehr gut, weil, wie das so ist, leider war es bei mir auch nicht nur der CPU, sondern, wie gesagt, PC weggebracht, neuer CPU rein, okay, alles hat halt irgendwie einen Tag gedauert. Und da ist ja schon mal blöd für mich, weil ich eben, wie gesagt, kein Auto habe. So, das heißt, man muss dann immer einen Kumpel anheuern. Hey, kannst du mich mal da irgendwie hinfahren und so. Man will dem ja auch nicht auf den Sack gehen. Problem war jetzt nur, da hatte ich den Rechner, den habe ich, glaube ich, letzte Woche Freitag habe ich den wiedergekriegt. Ich hatte den 5 Minuten hier stehen, ist mein Bildschirm schwarz geworden. Okay. Und das war ein Problem, was vorher schon war, das vorher schon mal aufgetreten ist. Und ich habe einfach quasi, also ich habe gehört, mein PC piept nichts, da ist nichts, der läuft ganz normal, aber Bild halt schwarz. Auf allen Bildschirmen, die ich getestet habe. Hm. Da hab ich dachte so, ja, okay. Ja,
Grafikkarte? Halt Fragezeichen?
Ja, pass auf, er hat gedacht, ja, Bildschirm ist wahrscheinlich ein bisschen zu alt jetzt. Ich habe da so eine HDMI zu VGA-Adapterkonstruktion drin. komm, bestelle ich mir mein DVI-Kabel und ein HDMI-Kabel. Mhm. Samstag beide Kabel gekommen, DVI-Kabel getestet, ging nicht. HDMI-Kabel getestet mit, ich weiß immer nicht, wie ich das Ding beschreiben soll, das ist im Endeffekt ein Bildschirm mit eingebautem DVD-Player. Also es ist eigentlich eher ein DVD-Player. So, das hat dann funktioniert, aber der Bildschirm ist halt scheiße. So, richtig beschissene Farbqualität, du kriegst richtig Kopfschmerzen, wenn du da drauf guckst. Und ich so, ja, okay, fuck off, jetzt neuen Bildschirm bestellen. Kam dann am Mittwoch mein neuer Bildschirm, den angeschlossen, nichts. Und ich war fast schon wieder so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann fahren wir halt wieder dahin und dann mal nach Treibern gecheckt. Und vielleicht kann mir das da draußen mal jemand erklären, weil das habe ich auch nicht verstanden. Mein PC hat den falschen Grafikkartentreiber drauf gehabt, den ich ja nicht mal selber installiert habe, sondern den Windows einfach per Update gezogen hat. Aber ich hatte einen Treiber drauf für eine Grafikkarte, die es nicht gibt. GeForce GTX 1020. Die gibt es scheinbar nicht. Hatte ich aber drauf. Keine Ahnung.
So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Anekdote. Und nu?
Ja, gut. Treiber runtergeschmissen, neuer Treiber drauf installiert, funktioniert.
Ja.
Fast. Ich kriege mittlerweile jeden Tag beim Starten, beim ersten Hochfahren einen Bluescreen. Aber das Problem fing ich auch noch aus. Aber was ich eigentlich meinte, dieses graue Wolke-Ding, du sitzt halt das ganze Wochenende dann irgendwie da. Ich habe, glaube ich, das ganze Wochenende damit zugebracht, irgendwie auf der Couch zu liegen und auf dem Laptop Netflix zu gucken. So. Und man entwickelt sich dann auch richtig zu so einer Couch-Potato und bewegt sich auch keinen Zentimeter mehr. Das war wirklich nicht empfehlenswert.
Punkt. Ja. Alles scheiße. Keine Ahnung, wenn man irgendwas Neues hat, dann will man einfach, dass es funktioniert. So, ob es meine Reifen oder ein Rechner sind, alles scheiße. Aber ja, klingt, als hättest du eine schöne Woche gehabt irgendwie mit ständig durch die Gegend fahren und Kabel und CPU und so weiter.
Nicht das Schlimmste, was ich je in Sachen PC gehört habe. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat sich einen neuen PC geholt und da sind quasi konstant immer wieder irgendwelche Dinge dran kaputt gegangen, bis es dann irgendwann so weit war, dass der Rechner ein Dreivierteljahr bei dem Hersteller oder bei dem Shop stand. Weil die quasi das Ding einfach irgendwo in die Ecke gestellt haben und haben sich nicht mehr darum gekümmert.
Oh Mann. Balthasar, ich habe viele schöne Kategorien hier heute für den neuen Balle-Teil, kann man fast sagen. Ja, weiß gar nicht, womit fangen wir an? Fail der Woche habe ich. Natürlich wieder den Boulevard-Fail der Woche. Ich habe den Geek- und Nerd-Tipp und ich habe natürlich die Blog-Woche. Was meinst du? Was wäre schlau? Wo wollen wir anfangen?
Gute Frage. Boulevard-Tipp. Eigentlich habe ich vom Boulevard immer nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber ich vermute fast, es ist Hoeneß.
Nee, es ist nicht.
Oh.
Es ist nicht. Ja, komm, keine Ahnung, Hoeneß. Ach, ja, Hoeneß. Was soll man dazu noch sagen? Lustigerweise ist das ja das Zitat, was jetzt irgendwie, er will keine Spieler für den FC Bayern abstellen mehr, irgendwie wenn Neuer nicht mehr Nummer 1 ist. Nee, umgekehrt, vom FC Bayern für die Nationalmannschaft. Das hat er ja scheinbar schon im ersten Ding gesagt, irgendwie, und das ist wohl unter den Tisch gefahren. Die haben sich nochmal neu aufgekocht, die ganze Sache. Das finde ich auch ganz spannend. So, war mir so auch gar nicht bewusst.
Ja, ich habe es auch gelesen, fand das auch ein bisschen peinlich, weil er jetzt auch gesagt hat, so, ja, so würde ich das jetzt nicht mehr sagen.
Ich glaube, der Uli irgendwie, der meint manchmal, ich glaube, der hat einfach so alte Schule und so, ja, ich muss jetzt mal auf den Tisch hauen, mich vor den Spieler stellen. Ich finde, vom Grund, das hat er auch nicht Unrecht. Ja, ich bin ja auch dabei, ne, irgendwie so. Ja. So dieses Neuer hat große Verdienste in der Nationalmannschaft und über kurzfristig, also was heißt kurzfristig, aber ja, ich finde, du musst, ja.
Mein Problem war gar nicht so sehr, dass man sagen würde, ja, Ter Stegen hat es jetzt mal verdient oder so, sondern ich fand einfach nur seine Aussage an sich ziemlich respektlos, weil er irgendwie gesagt hat, ich versuche mal möglichst nah dran zu sein, irgendwie, man müht sich irgendwie immer wieder ab und dann wird einem so die Tür ins Gesicht geknallt, irgendwie so. Und das impliziert ja quasi, dass Neuer oder auch alle anderen Torwerte sich nicht abmühen und quasi immer einfach gratis da reinkommen und er ist der Einzige, der ackert und nicht belohnt wird. Und das fand ich halt extrem frech. Das war eigentlich alles.
Keine Ahnung, das ist natürlich auch schwierig irgendwie, wenn du Bundestrainer bist oder Torwarttrainer, du hast zwei bombastische Keeper, aber einer ist Weltmeister und hat große Verdienste irgendwie und dann zu sagen, ja, nur weil er jetzt älter ist, irgendwie kommt jetzt Ter Stegen ins Tor, irgendwie ist er auch fies, weil der natürlich auch einen besseren Club ist mit Barcelona, immer in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen ist als die Bayern und von daher natürlich viel mehr Möglichkeiten hatte, sich auszuzeichnen und auf einer großen Bühne zu spielen. Keine Ahnung, ist schwierig zu sagen, wer der bessere Keeper ist, aber Neuer hat mehr Erfahrung, ich finde sowieso, dass man generell mit so verdienten Spielern ein bisschen respektvoller umgehen sollte irgendwie. Ich finde es auch nicht richtig, was man mit Müller, Hummels und Boateng gemacht hat irgendwie. Also die Art und Weise. Ja. Habe ich schon so oft drüber diskutiert mit allen möglichen Leuten. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, Leute, pass mal auf, ich versuche gerade einen Umbruch irgendwie. Ich werde euch erstmal nicht mehr einladen, weil ich auch mit eurer Leistung nicht hundertprozentig zufrieden bin. Aber irgendwie, wenn ihr zu alter Stärke zurückkehrt, irgendwie, oder beim Turnier, wenn ich euch brauche, dann, ne, dass die Tür nicht zu ist, dieses irgendwie, ja, ich lade euch nie wieder ein, weil ihr alt und scheiße seid, das war schon sehr daneben irgendwie.
Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, genau das damals unter dem Blog-Eintrag geschrieben, weil ich das einfach, weil das in meinem Kopf so drin war, dass das jetzt einfach quasi so eine Pause für die ist, für ein halbes Jahr oder sowas. Und ich meine sogar, du hättest mir dann gesagt, so, nee, das ist keine Pause, das ist wirklich, die sind rausgeschmissen worden. Fand ich dann im Nachhinein auch ein bisschen komisch. Aber gut, wir lenken, glaube ich, ab. Boulevardfeld der Woche.
Ja, ja, ganz kurz, lass uns ruhig zu Ende sprechen, wir sind ja frei. Ja, also, keine Ahnung, wenn ich Bundestrainer würde Neuer spielen, er ist Weltmeister irgendwie, war einer der Leute, die großen Ante daran hatten, dass wir 2014 Weltmeister geworden sind irgendwie, weil er einfach ein grandioser Torwart war, auch mit seinen Leistungen, diese Libero-Rolle, die er da gespielt hat, das war schon sehr bemerkenswert. Und kann jetzt auch so ein bisschen Tradition in der Nationalmannschaft irgendwie, dass ein großer geht von sich aus irgendwie oder zu alt ist und dass dann so der Platzhirsch dann quasi übernimmt irgendwie und zu sagen, ja, also wenn jetzt Neuer irgendwie große Fehler gemacht hätte oder so oder ne, die Leistung nicht mehr stimmen würde, dann kann ich es ja verstehen, aber Neuer ist ja immer noch ein geiler Torwart. Also warum musst du den jetzt austauschen so einfach? Also keine Ahnung. Natürlich kann man sagen, das Leistungsprinzip und immer der Beste muss spielen, aber wer stellt sich hin und sagt irgendwie mit 100% Sicherheit, dass Ter Stegen der bessere Torwart ist? Also ist ein geiler Torwart irgendwie, aber jetzt am Wochenende hat er wieder einen Fehler irgendwie bei Barcelona. Also fehlerfrei ist er halt auch nicht und von daher, keine Ahnung, er ist einfach noch nicht dran, er muss sich noch 1-2 Jahre gedulden und dann wird er über die Jahre die Nummer 1 sein, also.
Er ist ja auch noch ein bisschen jünger als Neuer, also er hat ja auch noch die Zeit gehabt.
Ja eben, und Hoeneß hat sich natürlich mal wie immer im Ton wieder vergriffen, aber grundsätzlich ja. Hat er halt einfach recht, ne? Ich verstehe auch nicht, warum er das nicht mal vernünftig kommunizieren kann, statt da immer irgendwie mit solchen Kalibern zu schießen. Dass ich jetzt hinstelle und sagt, ja, so hätte er es nicht mehr, würde er es nicht normal machen. Er hat es immer so gemacht, immer. Von daher soll ich jetzt bitte nicht hinstellen und sagen, ja, es war jetzt ein Ausrutscher.
Wie hat irgendwer mal so schön gesagt, meistens hat Uli Hoeneß ja recht mit dem, was er sagt, nur das Wie ist oft immer ausbaufähig. Ja. Muss man halt auch irgendwie so anerkennen.
Gut, Boulevardfehl der Woche. Es geht mal wieder um die Bild-Zeitung, wie eigentlich immer in der Kategorie. Vielleicht versuche ich mal nächste Woche was Neues zu finden. Es gibt ja auch andere Boulevardblätter, die daneben sind irgendwie und sich irgendwelche Scheiße ausdenken. Es geht immer noch um die Metzelder-Sache, beziehungsweise es geht jetzt um Bild gegen Metzelder Teil 2. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich verfolge sehr intensiv mittlerweile den Bild-Blog, wo solche Sachen drin stehen, weil ich einfach die Bild-Zeitung ja nicht lese und das gar nicht mitkriege. Lustige Sache irgendwie, das Landgericht Köln hat der Bild-Zeitung eine konkrete identifizierende Verdachtsberichterstattung im Fall Metzelder verboten. So. Weil sich scheinbar das Landgericht auch einig ist, dass hier irgendwie die Unschuldsvermutung gilt und dass, wenn man irgendwie berichtet, als wäre es quasi sicher wie das Amen in der Kirche, dass Metzelder irgendwie Kinderpornografie verbreitet hat, das eventuell irgendwie eine Karriere oder einen Menschen ruinieren kann. So. Was ich auch so legitim finde, was ich auch ein legitimes Urteil finde.
Ja, aber der Zug ist wahrscheinlich abgefahren.
Der Zug ist abgefahren, aber ich finde es gut, dass es das trotzdem gibt. Was macht die Bild-Zeitung daraus? Die Bild-Zeitung kloppt ganz dick auf ihre Headline: Gericht verbietet Bild, Berichte über Metzelder. Ja. Ich finde das so eine Frechheit und der Bildblog fragt sich halt in diesem Moment, Moment mal, das Landgericht verbietet ihnen eine konkret identifizierende Verdachtsberichterstattung und das Erste, was sie machen ist, sie machen genau dasselbe wieder. Wieso werden die nicht mal bestraft? So, und dann, ich lese mal vor, das Landgericht Köln hat Bild mit einer einstweiligen Verfügung verboten, über die Ermittlung gegen Ex-Fußballnationalspieler M, also Metzelder, identifizieren zu berichten. Bei Androhung von einer Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten wird das Bild verboten, über den Antragsteller im Zusammenhang mit der Ermittlung, mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften, durch Nennung seines Namens und Veröffentlichung seines Bildes zu identifizierender Weise zu berichten. Und die Redaktion hier von Bildblog fragt sich, aber verstößt Bild mit diesem Bericht über die einstweilige Verfügung nicht schon gegen die einstweilige Verfügung? Und sie haben daraufhin mehrere Medienrechtler gefragt, Der Medienrechter Dominik Höcht sagt zu dem Bildbericht von heute, Bild wird sich darauf berufen, dass es sich um einen Fall der sogenannten referierenden Berichterstattung handelt. Gerichte haben mehrfach entschieden, dass Medien über ein Verbot gegen sich selbst berichten dürfen, ohne gegen die einstweilige Verfügung zu verstoßen. Voraussetzung ist allerdings, dass für den Leser erkennbar ist, dass nur sachlich referiert wird, was nun untersagt wurde. Und es darf sich nicht um einen Vorfall handeln, um das Verbot zu umgehen und zu behaupten und die Behauptung erneut aufzustellen.
Ja, aber sachlich ist ja bei der Bild schon mal eh Quatsch, aber man hat ja auch quasi dadurch, dass man einfach das wichtige Adjektiv weggelassen hat, also das ist ja quasi in dem Moment schon eine verfälschende Aussage.
Ja, das ist bei Bild ist die Metabotschaft irgendwie, wir sind im Recht, wir berichten über jemanden, der Kinderpornografie weitergibt und das Gericht verbietet uns das. Wir sind hier die Opfer. So, das ist halt die Metabotschaft.
Ja, das, gerade beim Thema, bei diesem Thema finde ich, ist es auch mal wahnsinnig leicht, so eine Mittäterschaft zu erzeugen, so nach dem Motto, das Landgericht Köln verbietet uns, über einen Kinderschänder zu berichten. Da kann man auch mal ganz schnell so eine moralische Überlegenheit hergestellt.
Ganz, ganz furchtbar.
Niemand kann etwas für Kinderpornos sagen, das geht gar nicht.
Dieser Medienrechtler Dominik Höcht sagt zu dieser Ausführung noch, wäre er Anwalt des Ex-Fußballers, würde ihm raten, ein Ordnungsgeld gegen Verstoßes gegen die einzelne Verfügung, so diese denn schon formal zugestellt ist, zu beantragen. Ob das in die 250.000 wären, weiß ich nicht. Aber ich frage mich ja Woche zu Woche hier in diesem Part, warum nicht mal irgendjemand gegen die Bild-Zeitung aufsteht und gegen diese mit teilweise menschenunwürdigen Methoden, die da an den Tag gelegt werden.
Ich verstehe das auch nicht, weil anderswo geht es ja auch. Gibt ein konkretes Beispiel, das mir da gerade einfällt, was ich damals von Wolfgang Kubicki gehört habe.
Ja,
das mal stimmt. Rede des vom Bundestag, im Bundestag erklärt hat, wo es eben um Dennis Yücel ging und dass die AfD da wieder gedreht hat, von wegen hier, ne, Dennis Yücel wollte ja Deutschland abschaffen und irgendwie so weiter. Oder hat das so geschrieben. Und da ging es eben darum, dass Dennis Yücel wohl irgendwann mal für die Welt einen Artikel geschrieben hat über Thilo Sarrazin und hat diesen darin beleidigt. Und ein Gericht hat das als Beleidigung identifiziert, hat Dennis Yücel verklagt und Dennis Yücel musste, beziehungsweise die Welt, mussten da irgendwie, ich weiß jetzt nicht wie viel, keine Ahnung, 7.000 Euro oder irgendwie sowas, als Schadensersatz an Thilo Sarrazin zahlen. Wenn das mit der Welt geht, wieso geht das nicht mit der Bild?
Ja, ist eine gute Frage. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die so gute Anwälte haben, irgendwie sie erkennbar treiben sie wirklich ein dreckiges Spiel und gefühlt werden sie dafür nie zur Rechenschaft gezogen. Und wenn, schreiben sie irgendwo auf der 8. Seite ganz unten kleine Ecke einen Widerruf und dann ist die Sache gegessen. Ich kann aber nicht verstehen, dass da nichts passiert in irgendeiner Form.
Ja, das ist halt die Frage. Werden sie nicht belangt, weil sie wirklich einfach gute Anwälte haben? Werden sie nicht belangt, weil niemand in dieses Wespennest stechen will und sich da vielleicht über Jahre hinweg so einen Krieg mit der Bildzeitung
liefern möchte? Ja, vermutlich.
Oder werden sie einfach belangt und sind nur verdammt gut darin, es einfach nicht breitzutreten?
Die Bildredaktion kündigt in ihrem Bericht von heute an, dass sie gegen die einstweilige Verfügung juristisch vorgehen wollen. Dabei beruft sie sich auf eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hamburg, die darin ebenfalls den kompletten Namen des Verdächtigen genannt hätte. Bild schreibt, dennoch besonders bizarr. Bild wurde nun vom Kölner Landgericht verboten, über den Fall zu berichten, obwohl die Hamburger Staatsanwaltschaft selbst die Öffentlichkeit darüber informiert hatte.
Ja gut, aber wenn der Name eh draußen ist, warum soll man dann noch, ne? Gut, ich bin ja kein Jurist, vielleicht ist das ja auch so, vielleicht hat ja auch die Hamburger Staatsanwalt wirklich Scheiße gebaut und dann müssen die sich eben auch dafür verantworten.
Aber auch darauf nimmt Bildblock hier dazu Stellung. Sie schreiben halt, erstens, Bundesgerichtshof hat längst festgestellt, irgendwie die Mitarbeit einer Staatsanwaltschaft ist kein Persilschein. Persilschein? Passierschein? Keine Ahnung, wie was gemeint ist, Redaktion gleich zu kommen. Also übersetzt, nur weil irgendwie die Staatsanwaltschaft den Verdächtigen nennt, haben die noch lange nicht das Recht, darüber zu berichten. Und zweitens, und das ist interessant, ist der zeitliche Ablauf in diesem Fall sehr interessant. Die Hamburger Staatsanwaltschaft veröffentlichte ihre Pressemitteilung samt Namen des Verdächtigen im Laufe des 4. September. Da lag die Bildausgabe mit Foto und Namen des Verdächtigen auf der Titelseite längst schon an allen Kiosken in Deutschland. Der erste identifizierende Bericht von Bild.de erschien bereits am Vorabend. Also so viel zum Thema irgendwie, die Hamburger Staatsanwaltschaft wären die Ersten gewesen. Also ja, da wird gelogen und betrogen, ne, bei der Bild-Zeitung. Und gefühlt, wie gesagt, ich rege mich jede Woche darüber auf, gefühlt kommen sie damit immer durch. Was mich maßlos ärgert, so subjektiv.
Das ist ja da so, ja. Da kann man... Mir fällt wirklich spontan auch kein Fall ein, wo man mal sagt, er hätte die Bild-Zeitung mal so richtig einen auf den Deckel gekriegt.
Ich glaube, das ist deine Analyse, das war mir gar nicht so bewusst. Deine Analyse ist ganz gut irgendwie. Die meisten haben Schiss davor, gegen die Bild-Zeitung aufzustehen, weil sie befürchten irgendwie, dass sie einfach, wie man ja im Fall unseres ehemaligen Bundespräsidenten gesehen hat, dass sie einfach irgendwie von der Bild kaputt gemacht werden, ne? Weil die hat so viel Macht, mit der will man sich nicht anlegen, ne? Weil man sonst über Jahre schlechte Berichterstattung hat, ne?
Ja, und ich meine, ganz einmal ehrlich,
vierte Staatsgewalt.
Wenn man wirklich, wirklich will, du findest über jeden Menschen irgendwelchen Dreck. Immer. Das ist einfach so. Und zur Not erfindet man den Dreck einfach. Geht ja, reicht ja auch. Man bräuchte vielleicht mal einen Justizminister oder so, der eh weiß, dass er in anderthalb Jahren nicht mehr kandidiert und der sich der Sache mal annimmt. Keine Ahnung.
Ja, irgendwas wäre schön, ich weiß auch nicht. So, naja. Gehen wir mal weiter. Jetzt Geek- und Nerd-Tipp oder Blog-Woche? Was meinst du?
Wonach die ist.
Okay, dann machen wir mal den Geek- und Nerd-Tipp irgendwie. Vielleicht kannst du da in den nächsten Wochen auch mal gucken, ob du irgendwas findest, Balnazar. Beziehungsweise vielleicht kann die Community auch mal was schicken. Irgendwie, ich habe ja extra gesagt, ich will den Podcast umstellen, um vor allen Dingen auch gerade die Community wieder mehr einzubinden. Und ich habe, glaube ich, letzte Woche schon dazu aufgerufen, mir schöne Geek- und Nerd-Tipps zu schicken. Ich habe jetzt gerade wirklich eine halbe Stunde das Netz durchsucht und, keine Ahnung, ich war dann sogar auf Amazon und habe da Geek und Nerd Sachen gesucht, wo dann, keine Ahnung, irgendwelche Mini-Telespiele irgendwie zu sehen sind oder irgendwelche Tetris-Lampen. Und das ist ja eigentlich nicht das, was ich mit dieser Rubrik machen will, sondern ich will irgendwie was, was abgefahren ist. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, dass ich in den letzten Tagen und Wochen immer auf Instagram Werbung für Polaroid hatte. Und wenn irgendwas den Namen Geek oder Nerd verdient hat, gerade früher irgendwie, dann ist es definitiv Polaroid. Polaroid ist Teil meiner Kindheit, weil irgendwie, ne, ich bin ein bisschen älter als ihr und der eine oder andere wird auch gar nicht mehr genau wissen, was das ist oder was ich damit meine. Aber mal für alle, also Polaroid waren diese Instant-Kameras, wo du halt irgendwie quasi so einen Film reingemacht hast, dann ein relativ schlechtes Foto von der Qualität her, was dann direkt quasi aus der Kamera kam und sofort entwickelt war. Und das war Teil meiner Jugend. Wenn ich Polaroid höre, dann leuchten mir meine Augen. Die müssen sich dumm und dusselig verdient haben, weil nicht an die Kamera. Die Kameras waren eigentlich relativ günstig, aber die Filme, leck mich am Arsch. Die waren halt zu teuer. Das ist übrigens heute auch noch so. Man hat jahrelang nichts von denen gehört, aber nochmal Zwischenfrage. Hast du irgendeine Verbindung zu Polaroid, Balnase?
Nee, das war doch schon ein bisschen nach
meiner Zeit.
Ja, ich kenne die Dinger natürlich, ja, gibt's ja in wahnsinnig vielen Filmen und so, auch immer mit diesem berühmten dann das Foto schlackern.
Genau.
Damit die Tinte trocken wird, glaube ich,
genau. Ist das, ne?
Ja. Hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwo gesehen, das ist ja ein Wahnsinn. Ja.
Aber für mich ist halt wirklich ein Stück Kindheit, ne, weil meine Eltern hatten halt immer so ein Ding und die Fotoqualität war, es ist so ein bisschen Zeitgeist der damaligen Zeit, so der 80er, 90er, ja, 90er vielleicht gar nicht mehr so, eher so 70er, 80er, würde ich sagen. Und wie du schon sagst, dieses Schlackern und diese Fotos hat auch mal so einen Gelbstich, was heute für in vielen Videos eingesetzt wird, wenn man irgendwie so die 70er darstellen will. Irgendwie, das war so diese typische Belichtung oder diese typischen Farben und so weiter. Also ist wirklich so eine Jugendkultur gewesen, irgendwie diese Polaroid-Kameras. Wie gesagt, wenn der Balnazar schon damit nichts mehr anfangen kann, dann wird es wahrscheinlich bei vielen von euch auch sein. Für mich ist es ein Stück Kindheit, Jugend und so. Und diese waren so jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Und ich weiß nicht, wie lange schon, aber ich würde sagen, so in den letzten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren gibt es die wieder und sie versuchen halt massiv jetzt wieder irgendwie reinzukommen, so als Nischenprodukt. Und ich glaube, sie versuchen auch gerade jetzt diesen 80er-Retro-Hype so ein bisschen mitzunehmen. Lustigerweise gibt es jetzt gerade eine Stranger Things-Variante dieser Kamera, was auch lustig ist. Die ist dann so auf den Kopf gedreht, lustigerweise. Aber das ist ja eigentlich auch der perfekte Werbekunde-Partner für die, weil das ja genau das ist, was sie sein wollen. Ne? Das ist genau die Nische, in die sie rein wollen, nämlich irgendwie Stranger Things ist eine Hommage an die 80er, irgendwie an die damalige Zeit und bei alten Säcken wie mir leuchten da die Augen und so weiter. Genau da wollen sie rein irgendwie. Und genau für solche Leute ist es nämlich auch interessant, die Stranger Things gucken, weil sie sagen, oh geil, Kameraführung und alles ist so wie in den 80ern, voll cool. Und genau diese Leute, so wie ich, lieben diese Kamera. Und aus irgendwelchen Gründen, weil Instagram schlau ist und so weiter, wird mir ständig Polaroid-Werbung auf Instagram angezeigt. Und ich kann dann immer nicht umher, da auch mal drauf zu klicken mir das anzuschauen. Und ich bin immer... Das Lustige ist, da setzt das Gehirn auch aus. Das ist dann also wirklich so dieses... Ja, eigentlich muss ich diese Kamera haben. Ich meine, ich habe eine super geile Smartphone-Kamera, die 100-mal bessere Fotos macht. Ich habe eine super geile Systemkamera, irgendwie mit der Sony Alpha 7 III, die überragende Fotos macht. Und ich denke ernsthaft darüber nach, mir eine Polaroid-Kamera zu kaufen, einfach weil das so, ja, weil es so ein Lebensgefühl ist für mich, so. Und das Coole ist, die haben, wie gesagt, jetzt ihre Kameras, ich weiß nicht, seit wie lange, neu aufgelegt komplett. In allen möglichen Farben. Es gibt die wirklich als klassische, du drückst einfach drauf. Das wurde wohl entwickelt, Variante. Aber sie haben es auch versucht, ein bisschen zeitgemäßer zu machen. Es gibt nämlich unter anderem, das finde ich ziemlich cool, ein Ding, das heißt Polaroid Lab. Das ist noch nicht raus, aber dafür werben sie schon. Steht Coming Soon drüber. Was quasi so ein Smartphone, so eine Smartphone-Linse hat. Also nicht so eine Linse, sondern so eine Ablage. Da legst du dein Handy drauf. Und dann wird das quasi eingescannt oder abfotografiert. Und dann kommt dein Handyfoto als Polaroid aus dem Ding raus. Finde ich ganz cool. Und genau das ist halt der Punkt. Ne? Sie verdienen halt ihre Kohle nicht mit den Kameras, sondern mit den Filmen. Die Filme sind halt die wahre Sauerei. Die sehen auch viel cooler aus als früher, weil früher waren die so weiß. Sie hatten so einen weißen Rand. Das Bild war in der Mitte. Mittlerweile kannst du den Rand in allen Farben und so weiter dir besorgen. Und ja.
Cool. Ich glaube übrigens, die Maschine ist schon draußen.
Also hier auf der Polaroid-Seite steht Coming Soon. Keine Ahnung. Also
ich habe gerade einfach mal gegoogelt, Polaroid-Kamera. Das erste, was mir Amazon vorgeschlagen hat, ist ein Polaroid-Zip-Handy-Drucker.
Ja, die gibt's. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ach, okay, das ist was anderes. Der druckt halt dein Handyfoto einfach aus. Dieses Lab-Ding scannt das ein und druckt das auf so ein Polaroid-Bild.
Ah, okay.
Okay, also aber die Polaroid-Bilder sehen auch nicht mehr so langweilig aus. Früher, wie gesagt, hatten die, da war der Rahmen weiß, mittlerweile gibt es den in Mustern und allen möglichen Farben. Aber wie gesagt, die verdienen ihr Geld, das haben sie früher schon, mit den Filmen. Weil ein Film, ein Pack, ja, mit 8 Fotos, 8, kostet 20 Euro. 20 Euro. Das heißt, du bezahlst dieses Retro-Feeling halt echt. Das ist halt wieder so ein Hipster-Produkt, ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel das früher gekostet hat, aber Polaroid Summer Fruits heißt das Pack, was ich hier gerade auf habe. Wie gesagt, da sind so schöne bunte Farben dabei. Limited Edition, wahrscheinlich deshalb auch noch ein bisschen teurer. Wenn du 5 Packs davon kaufst, kostet ein Pack nur noch 12 statt 20 Euro. Aber dann, ja, aber 8 Bilder per Pack ist halt echt eine Unverschämtheit. Also das ist unfassbar
man
teuer.
Man kann das halt machen, weil das genau die Zielgruppe ja jetzt eben so Leute sind wie du, die jetzt quasi mitten im Leben stehen und quasi bei denen auch mal so der Gedanke aufkommt, ach komm, für so ein bisschen Nostalgie kann ich auch mal, ne?
20 Euro. Ich glaube nicht, dass sie damals so teuer waren wie jetzt. Es ist halt echt eine Unverschämtheit. Und dann gibt's auch noch einen Film als Schwarz-Weiß, da ist alles Schwarz-Weiß. Und ja, also 20 Euro für so einen Film ist schon eine Frechheit, muss ich sagen. Sonst hätte ich, glaube ich, auch zugeschlagen, aber das ist halt echt eine Abzocke. Das ist halt wirklich so ein Hipster-Produkt irgendwie für alte Säcke wie mich, die ja, dann, wie du schon sagst, die Kohle haben. Aber mittlerweile gibt es auch, also es gibt einmal die normale Polaroid-Kamera, aber es gibt jetzt mittlerweile auch eine One-Step-Two. Wo du quasi, das ist das Coole, das per Bluetooth mit dem Handy verbinden kannst und dann alle möglichen Einstellungsoptionen hast für dein Foto. Das heißt, ne, früher war es ja so, irgendwie die Bildqualität war unfassbar schlecht. Ja. Ich würde es gerne mal testen, weil mich interessieren würde, wie die Bildqualität hier ist. Ich habe an der Finterschule hatte mal so eine Lehrerin irgendwie eine neue Klasse, eine neue Fünfte und hat dann extra so eine Kamera dafür gekauft, hat die alle fotografiert damit und die Fotos waren halt qualitativ so beschissen, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, brauchst du nicht, die ist ja wirklich so beschissen wie damals, die Qualität. Aber wie gesagt, die neuen Polaroid-Kameras, wie gesagt, die heißen One Step 2 und One Step 2 Plus, die verbindest du mit deinem Handy per Bluetooth und dann kannst du sowas wie Bokeh einstellen und also all die Einstellungsmöglichkeiten, die du bei einer normalen Kamera auch hast. Das heißt, Blende und so ein Scheiß. So. Und dann sind die wahrscheinlich die Bilder auch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es ist trotzdem so, dass du für 8 Fotos 20 Euro bezahlst. Von daher. Aber wie gesagt, ich finde dieses Produkt passt in diese Rubrik sehr gut rein, weil es halt ein Geek- und Nerd-Tipp ist. Für die alten Säcke, die so ich die 80er glorifizieren und für die das halt, dieses Polaroid-Ding hat auch Lebensgefühl war wie für mich. Und wenn die nicht so gierig wären, dann hätte ich ernsthaft darüber nachgedacht. Also eine Kamera kostet einfach nur 150. Das heißt nur, das hat auch schon eine Stange Geld. Also eine ganz normale, warte mal, die i kostet das, die du mit Bluetooth verbinden kannst, kostet 130 nur, okay. Das ist halt, finde ich ganz okay. Was kostet also denn eine ganze?
Zum Vergleich, mein 24-Zoll-Bildschirm, den ich gerade geholt habe, war schon 30 Euro billiger als da. Also für das Geld kriegst du auch schon einen 24-Zoll-Bildschirm.
Also teuer ist es eigentlich nicht.
Ja, gut, im Vergleich zu, in Anführungszeichen, richtigen Kameras, ich bin ja immer so ein bisschen, ich bin ja in dieser Fotografie-Geschichte nicht so drin und ich bin immer so irritiert, wenn die Leute dann erzählen, wie sie irgendwie ihre Tausender dahin blättern für die neuen Kameras. Weil für mich im Kopf ist das nicht so drin, dass eine Kamera so teuer ist.
Ja, sind sie halt leider. Also 130 ist für eine Kamera nicht viel, aber wie gesagt, sie macht keine guten Fotos. Ich hätte mir die, glaube ich, gekauft, so aus Nostalgiegründen, um sie mit in die Schule zu nehmen und dann irgendwie von meiner Klasse, was weiß ich, so Sofortbilder zu machen, so als Goodie. Aber leider mal wieder können irgendwelche, aber das ist halt so, ne? Hipster-Produkte sind halt immer übertrieben teuer, weil die Hipster sich dann ganz cool fühlen, weil sie so viel Geld dafür ausgeben. Das ist halt leider so. Aber für 8 Bilder 20 Euro ist einfach... Keine Ahnung.
Wenn du das mit deiner Klasse machen willst, selbst wenn jedes Kind da irgendwie ein Foto kriegt, bist du ja schon bei 60 Euro.
Ja, eben, weißt du, und ich mache viele Fotos irgendwie mit meiner Klasse, weil es mit den Eltern auch abgesprochen ist und wir haben so eine schöne Fotowand in der Klasse, wo wir die dann immer hinhängen. Und ich fahre da meistens irgendwie zu Butni und druck die in wirklich groß, relativ großer Größe aus. Ich glaube 20 mal 15 oder was war das, 18 mal 15, ich weiß gar nicht mehr. Und dafür zahle ich halt 50 Cent pro Bild, ne? Und das ist schon, ja. Wenn du es normaler Größe machst, zahlst du halt irgendwie 9 Cent oder so. Ne? Und die Bilder sind qualitativ halt auf einer anderen Ebene einfach, ne? Wenn die auch noch bearbeitet sind und so. Also es ist schon eine krasse Abzocke. Aber ich finde, es passt gut hier rein. Guter Geek- und Nerd-Tipp. Polaroid ist wieder da und die Filme sind immer noch so teuer wie früher. Oder noch teurer. Gut.
Ich kann noch beisteuern, ganz kurz, ja. Weil ich es gerade selber erst gesehen habe. Leider den vom letzte Woche nicht mit drin, weil letzte Woche war wirklich krass. Epic Games. Einmal so der Reminder, weil für die Leute, die wie ich das gerne irgendwie mal vergessen, dass Epic Games ja immer noch praktisch jede Woche Games rausklöppelt.
Ja.
Diesmal glaube ich Metro 2033 Redux
und noch irgendwas, ja.
Noch irgendwas, genau. Letzte Woche war wirklich heftig. Letzte Woche gab es alle 3 Arkham-Teile. Und noch 3 Batman-Lego-Games. Fand ich, also ich hab's mal irgendwie ausgerechnet, ich glaube, man hätte da irgendwie 100 Games im Wert von 150 Euro oder so gekriegt.
Ja, ich habe mir die auch geholt für alle Fälle, aber ich werde es vermutlich nie spielen.
Das geht mir auch so. Ich habe den Epic Games Launcher, glaube ich, einmal runtergeladen. Damals für die UT-Beta.
Man weiß ja nie, kostet ja nichts, ne?
Ja, also geht dir das auch so? Sobald da irgendwie kostenlos ist, okay, drücken, Brain AFK. Ich habe auf
allen. Ja, ich habe mir nicht alles geholt. Also einige Spiele, die so keine Ahnung, Metro, will ich halt niemals spielen, von daher.
Ja, ich bin da wirklich. Bei mir setzt er das Gehirn aus. Ich habe letztens mal nachgeschaut, ich habe wirklich auf jeder einzelnen Plattform das Game For Honor. Ich habe das auf Steam, ich habe das auf Ubisoft und ich habe es, glaube ich, bei GOG und ich habe es bei Epic Games. Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Minute For Honor gespielt.
Ja. Krass. Ja, aber so, ich weiß nicht, ja... Ich nehme nicht jedes mit, ich muss zumindest den minimalsten Verdacht haben, dass ich vielleicht irgendwann spielen werde, dann nehme ich es mit. Egal, aber die Community reagiert auch immer sehr, sehr positiv auf solche Tipps. Normalerweise habe ich auch immer auf meinem Blog, von daher, ja, habe ich letztes Mal auch vergessen. Ja, ist halt so. Also ihr Lieben, wenn ihr Bock drauf habt, holt's euch. Wie gesagt, das Batman-Lego-Paket habe ich mir auch, oder das Batman-Paket allgemein habe ich mir geholt. Gut, dann kommen wir mal zur Blogwoche und das ist, glaube ich, auch für dich interessant, weil diese Woche viele lustige, interessante und verrückte Sachen passiert sind. In aller Munde ist natürlich Sylvanas, ist ja klar. Blizzard hat mal wieder einen rausgehauen. Ja. Und auch da ist die Bad Writing-Fraktion wieder am Start. ich weiß auch nicht, warum heutzutage alles immer schlecht geredet wird. Und keine Ahnung. Ja. Ich meine, ich bin ja auch Nörgler. Ich nörgle ja auch über viele Sachen. Von daher denke ich mir immer, dass ich der Falsche bin, der dann sagen müsste, irgendwie zerredet doch nicht immer alles und so weiter. Maris ist ja auch ein selbsternannter Sylvanas-Fanboy und der schlug in eine ähnliche Kerbe und hat auch gesagt, ja, und sie hat doch haushoch gewonnen und ich verstehe es auch voll unlogisch, dass sie dann wegfliegt, muss sie doch gar nicht, sie ist doch mächtiger als alle anderen und sie hat doch die Undeads immer noch hinter sich und das ist total unlogisch und also für alle, die sich jetzt fragen, worüber wir reden, also es gab jetzt einen neuen WoW-Patch für WoW Retail und da wurde quasi, man konnte während dem Add-on Battle for Azeroth konnte man so eine War-Campaign spielen, also eine Kriegskampagne, wo quasi dieser ganze Konflikt zwischen der Horde und der Allianz quasi immer weiter gesponnen wurde. Und jetzt gab es das große Finale, wo es ja alles zuspitzte irgendwie. Spoiler. Ja, ah, Spoiler. Das haben wir, glaube ich, schon verkackt, haben wir schon erzählt, ne? Ich glaube, das haben wir schon verkackt.
Ja, noch, ja... geht, glaube
ich. Im Stream schrieb auch jemand, bitte nicht Spoiler. Mittlerweile hat es, glaube ich, jeder geguckt. Das ist jetzt eine Woche raus. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht. Egal. Also auf jeden Fall, spitze es sich zu irgendwie. Die Horde ist gespalten irgendwie. Die alten Krieger mit Thrall, mit Sauerfang haben sich ja, waren damit nicht einverstanden, dass Sylvanas zum Beispiel Teldrassil abgefackelt hat und haben quasi aufbegehrt gegen sie. Sie hat dann irgendwie so Death Guards geschickt oder so Assassinen, die irgendwie Thrall und Sauerfang töten sollten. Und dann hat auch noch der Bloodhoof, also der König der oder der Anführer der Tauren, einen Befehl von Sylvanas missachtet, ist dafür auch irgendwie gefangen genommen worden und gehört auch dazu. Und es kam also jetzt der große Showdown irgendwie vor Orima. Sauerfang hat sich quasi geopfert, hat gesagt, er möchte nicht, dass so viele Hordenmitglieder sterben, hat gesagt, er macht diesen traditionellen Kampf der Horde oder der Orks gegen Sylvanas. Makura, ja. Wie heißt es nochmal? Makura?
Makura, ja.
Makura. Und dann gab es also den großen Zweikampf zwischen Sylvanas und Sauerfang. Ich fand ehrlich gesagt, dass Sauerfang ein bisschen schwach dargestellt wurde, weil vorher wurde er immer sehr stark dargestellt und bei Sylvanas fand ich sie ein bisschen drüber. Azuras schrieb dann die Comments und sagte, ja, Sylvanas war schon immer so stark, finde ich nicht.
Nee.
Sie hatte auch mehr oder weniger ja irgendwie hilflos zugeguckt, wie Varian Vryn da getötet wurde. Ich fand sie eigentlich immer, ich will nicht sagen schwach, aber irgendwie immer mit ihrem Bogen da so ein bisschen reingelöffelt und reingenatzt, aber...
Sie ist keine Duellantin. Also ich habe dann im Nachhinein mal so ein bisschen überlegt, was für Duelle gab es, die sie so ausgefochten hat. Und mir sind eigentlich nur zwei Stück eingefallen. Sie hat ihr erstes Duell gegen Arthas verloren, quasi zur Zeit von Warcraft 3. Und ihr zweites, sie hat ja auch gegen Greymane verloren. In Sturmmantel. Im letzten Addon.
Ja.
Und dann jetzt so Sauerfang so platt zu machen...
Ja, vor allen Dingen, sie hat ihre Banshee-Kräfte irgendwie erst im letzten Addon entdeckt. Vorher hast du die noch nicht gesehen irgendwie. Und, keine Ahnung. Klar, war das eine Hommage an irgendwie, ich will nicht sagen den Warcraft-Film, aber an den alten Kampf zwischen Durotan und Gul'dan. Weil der ähnlich, also vom Verlauf her ähnlich war irgendwie, ne? Der eine hat ja, dann... Ja,
das war Warcraft-Film, weil dieser Kampf hat vorher im Kanon auch gar nicht stattgefunden.
Ja, aber es war schon eine gewünschte Parallele dazu, ne? Auf zu dieser, jeden Fall, ja. Zu dem historischen Kampf. Der auch irgendwie quasi unehrenhaft geendet hat, weil sowohl Gul'dan als auch Sylvanas sich quasi Magie bedient haben, was man ja eigentlich nicht darf, weil es ja ein reines körperliches mit Waffen-Ding ist. Auch da wurde in den Comments diskutiert, ja, sie hätte ja nicht gecheatet, weil es wären ihre Fähigkeiten gewesen, die sie sich bemächtigt hätte. Würde ich widersprechen.
Es ist Cheaten. Was allerdings stimmt, ist, Cheaten ist hier ein bisschen schwierig. Und zwar ist es halt so eine Art. Es ist zwar ein unehrenhafter Sieg, aber es ist halt immer noch ein Sieg und man erkennt ihr den quasi dafür dann nicht ab. Aber man fällt quasi im Ansehen deutlich.
So ja.
Kann man es vielleicht am besten ausdrücken.
Ja, aber es ist Makura ist halt ein Zweikampf mit Waffen irgendwie. Und wenn sie dann mit ihren Banshee-Skills rauskommt, dann, ja, im Sport bist du disqualifiziert worden dafür. Wie war es denn im Warcraft-Film? Gul'dan ist im Ansehen gesunken.
Aber
alle Schiss vor ihm.
Ja. Genau, Orks, ein paar Orks sind wohl, glaube ich, sogar haben sie von ihm abgewandelt und er hat sie dann getötet.
Nicht alle. Viele haben sich dann umgedreht im Film, ne?
Genau, der hat dann irgendwie quasi einmal reingezaubert und dann haben alle sich das nochmal überlegt. Ich glaube, so war es. Ein Kumpel hat mir das ein bisschen so erzählt. Ich hatte es auch nicht mehr im Kopf.
Ja.
Also Sylvanas, dieser Ausgang mit dem Duell war ein bisschen komisch. Was ich ganz interessant fand, war diese enormen Parallelen, die gezogen wurden zum Wrathgate in Wrath of the Lich King.
Was meinst du?
Unter anderem, einmal dieses ganze Ding natürlich, dass irgendwie das Tor aufgeht, Sylvanas da rauskommt, okay.
Stimmt, ihr Walk, der Schatten von ihr, der geworfen wurde, war so ähnlich wie Arthas da rauskommt, stimmt, ja.
Genau. Und Varuk fängt den Kampf auch an mit den gleichen Worten wie sein Sohn. Let it be finished.
Ah, okay. Da kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Lustig. Auch da eine Parallele. Cool. Ja. Ja, Blizzard denkt sich was dabei. Ich muss echt sagen, so, ich bin ja im Gegensatz zu dir, du verteilst es ja immer so ein bisschen in den Comments, ja nicht so gut auf Blizzard zu sprechen in den letzten Monaten und so und Jahren, muss man fast schon sagen. Hab ja auch ein bisschen, freue mich auf die BlizzCon, aber auch ein bisschen Schiss. Das ist völlig gegen die Wand fahren, ihr Ding. Aber alter Schwede, hat Blizzard wieder abgeliefert. Also diese Cinematic war wieder so, so episch. Im letzten WoW Nacht haben wir festgestellt, irgendwie, dass die Geschichte und die Lore und die Cinematics momentan irgendwie Weltklasse sind. Nur das Spiel ist leider scheiße irgendwie, das Retail. Also quasi die Geschichte drumherum ist geiler als das Spiel. Kann man in diesem Fall wieder sagen. Mein erster Gedanke war, nachdem irgendwie Sylvanas plötzlich ihre Superpower zeigt, war okay, die muss irgendwie einen Pakt haben, die muss irgendwie gepimpt worden sein, die muss irgendwelche Dämonen oder alte Göttersteroide gefressen haben. Es wird ja in den Comments sehr abgesprochen. Ich glaube, Kraft sagt in seinem Video auch, beziehungsweise es gab ja noch diese Sequenz am Ende, wenn man irgendwie, man konnte sich ja mal aussuchen, welchen Weg man geht, und wenn man einen immer Sylvanas Weg gefolgt ist, hat man noch eine alternative Sequenz gesehen, wo sie dann halt irgendwie geflüchtet ist in ihre Banshee-Festung da. Und dann die ganze Sache auch erklärt, so nach dem Motto, ja, ich brauche die Horde nicht mehr, irgendwie, es war gut, den Pakt mit Ashara zu machen, irgendwie. Aber sie sagt auch im gleichen Atemzug, dass sie hofft, irgendwie, dass sie alle gegenseitig töten. Und auch die alten Götter, ne, Enzod. Mein erster Verdacht ja war ja irgendwie, okay, die hat einen Pakt mit Enzod, deshalb hat sie jetzt so krasse Fähigkeiten oder so. Aber scheinbar ist das ja auch nicht ihr Auftraggeber. Und sie redet dann davon irgendwie, dass sie die entsprechenden Vorbereitungen jetzt treffen wird für quasi die große Enthüllung irgendwie, und dass beim nächsten Mal, wenn wir sie treffen, werden wir es verstehen so.
Das wäre natürlich jetzt interessant. Ich weiß nicht, kennst du das Ending Cinematic vom Ashara Raid?
Ja.
Da wird Ashara ja von so einer Art Tentakel in die Tiefe gezogen.
Enzod, ja.
Genau, und jetzt überlege ich gerade, ob das vielleicht nur so wirken soll, als wäre es Enzod. Und stattdessen ist es Sylvanas.
Aber es macht ja keinen Sinn, weil Enzod wird ja befreit in dem Moment. Warum soll das nicht Enzod sein?
Guter Punkt. Ich war nur eigentlich froh, weil mit diesem Cinematic fühlt es sich so an, als wäre hier letztens der Leak mit dem Stormwind Raid wohl vom Tisch.
Weil ist er wohl, oder?
Fühlt sich nicht so an, als würde das noch irgendwie zusammenpassen.
Nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Daran sieht man mal, dass es auch Bullshit war. Also der Leak ist jetzt vom Tisch. Ja. Weil, nee, das kann ja nicht sein. Weil in dem Leak greift ja Sylvanas mit der Horde an. Das geht ja nicht. Nicht genau, mehr. Also sie ist ja nicht mehr Warchief.
Genau, wie jetzt die Horde noch nach Stormwind kommen sollte oder warum. Das macht jetzt wirklich keinen Sinn.
Ja, okay, also der Leak ist definitiv vom Tisch, da bin ich mir also zu 100% sicher. Die nächste wichtige Frage ist halt, wer ist jetzt der neue Warchief? Ich habe heute einen sehr interessanten, eine sehr interessante Analyse bei WoW Head gelesen, die wirklich sehr umfangreich war, mit allen Videos und so weiter, mit der ganzen War-Campaign. Und da steht drunter irgendwie, ja, es wird, muss einfach Thrall werden, weil es gibt einfach keine Option. Wer soll es sonst machen? Also welcher Anführer hat das Charisma und das Gewicht in der WoW-Lore, als dass er mal im Warchief werden könnte? Ja, also oder Bane, gar kein, eins von beiden.
Bane will wahrscheinlich nicht.
Ach, Bane, ey, warum Bane?
Ja, eben. Und Bane ist sonst
nicht gewichtig. Also wenn
sie irgendeinen No-Name noch rausziehen und jetzt irgendwie zum Beispiel sagen, der Troll, der Sauerfang jetzt die ganze Zeit hinterhergelaufen wird jetzt irgendwie spontan
Warchief. Der steht übrigens in Orgrimmar vor dem Waisenhaus und erzählt jetzt den ganzen kleinen Kindern irgendwie tolle Geschichten über Sauerfang und dass er mal 10 Allianzen mit einem Axthieb getötet hat und so. Das ist ganz lustig. Ich hoffe, dass der jetzt nicht vom Erdboden verschwindet, weil den fand ich echt sympathisch irgendwie.
Hm. Sonst fiel mir nur noch Rexa ein.
Ja, aber Rexa kam in WoW so wenig vor und hat auch noch nie irgendwie eine Hauptrolle gespielt in irgendwas. Rexa würde auch keinen Sinn machen, finde ich. Also es kann nur Thrall sein. Wenn es einen Warchief gibt, einen neuen, dann ja. Thrall. Also und warum soll es keinen neuen Warchief geben? Ne?
Thrall wäre auf jeden Fall der dickste Tipp, den ich jetzt hätte. Ja. Also da, wenn ich jetzt immer mein Geld hinsetzen müsste, würde ich auch sagen, Thrall schmeißt die Kleider endgültig weg und wird wieder Warchief.
Okay, ich glaube, es ist keine Frage, dass Sylvanas das Addon überleben wird. Haben Outer Blizzard schon gesagt, dass sie nicht stirbt. Wäre auch blöd, weil dann haben sie bald überhaupt keine Leute mehr. Sie haben so viel sterben lassen in letzter Zeit oder verschwinden lassen. Illidan ist oben irgendwie bei den Titanen. Die können sich gar nicht erlauben, Sylvanas sterben zu lassen. Aber welche Rolle nimmt sie ein? Maris hofft ja immer darauf, dass es bald eine dritte Fraktion gibt, irgendwie, die Untoten, irgendwie angeführt von Sylvanas. Oder eine dritte, wie gesagt, dann irgendeine dritte Fraktion mit irgendwelchen Koalitionen, was weiß ich, Ashara, die alten Götter und so weiter. Aber wir können nur spekulieren, wir wissen nix. Und der große Knall kommt dann viel, ja, wird wahrscheinlich jetzt zur BlizzCon kommen, denke ich, ja. Ne? Das Cinematic, was dann vielleicht zum nächsten Addon überleitet und was dann Sylvanas wahren Plan verkündet.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, weil du ja auch sagtest, von wegen die Lore oder Storytelling ist im Moment besser als das Game. Was ich jetzt einfach mal so hinnehme, weil ich tatsächlich BFA auch überhaupt noch nicht gespielt habe. Wir hatten auch noch nie ein Add-on mit so vielen, in Anführungszeichen, richtigen Cinematics, oder? Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Cinematic für dieses Add-on. Wir haben das Anfangs-Cinematic, wir hatten das Varuk redet mit dem Troll-Cinematic, wir haben das Cinematic Varuk redet mit Anduin im Kerker von Stormwind-Cinematic und wir haben jetzt dieses Cinematic. Das hat es, glaube ich, vorher noch nie gegeben, dass wir diese richtig qualitativen Blizzard-Cinematic so oft bekommen. Also sie scheinen auf dem Gebiet wirklich aufzufahren.
Ja. Aber dafür sind sie auch extrem gut. Also ich kann mich an kein Add-on erinnern, wo in der Qualität Cinematics und Zwischensequenzen abgeliefert wurden. Das ist schon
Ja, also
bemerkenswert.
das Story, wie gesagt, das Storytelling für dieses Add-on, selbst wenn man quasi selber gar nicht spielt, sondern nur auf YouTube irgendwie die Sachen versucht, sich zusammenzupuzzeln. Storytelling für BFA ist wirklich
Aber das ist
gut
das
da.
Coole, ne? Du musst es nicht mehr spielen, um es zu verfolgen. Das ist halt irgendwie cool.
Das ist richtig, ja.
Gut, dann gehen wir weiter. Ja, die nächste große Sache, also aus unserer, also so für mich natürlich, ne, ich gewichte das ja immer so ein bisschen, war das Kasperle-Theater von Flair natürlich, ne? Die Frage ist, ob das hat jetzt, das ganze Ding hat ja auch seine Freundin gefilmt. Ich frage mich einfach, ob das nicht inszeniert war, beziehungsweise absichtlich von ihm ins Netz gestellt wurde, in der Hoffnung, dass er mal wieder irgendwie im Mittelpunkt steht oder wieder über ihn berichtet wird. Weil, also, dass das unsympathisch ist und dass da die Leute sagen, was für ein Affe muss ihm noch klar gewesen sein eigentlich, oder?
Eigentlich schon, ja. Ich muss auch zugeben, also ist eh nicht so richtig meine Musik, aber ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal den Namen Flair gehört habe vor diesem Video.
Vielleicht, ja, also ich kann mir das, es ist bekannt, dass seine eigene Freundin das gefilmt hat. Wieso soll es da ins Internet kommen, wenn er das nicht will?
Ja,
So.
also die wird kaum sich gedacht haben, komm, ich will selber mal Fame werden. Das wird schon irgendwie abgesprochen gewesen sein.
Ich glaube, das ist eine eiskalte PR-Nummer irgendwie, um mal wieder im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube auch, dass seine Fans, falls es sie noch gibt, ihn dafür feiern, weil ja gerade irgendwie die 14-jährigen Kids, die so eine Musik hören, dass sie Montana Black total cool finden, irgendwie, wenn so ein heftiger Rebell ist, der gegen die Polizei aufbegehrt. Das heißt, bei denen hat er sowieso nichts verloren. Und irgendwie so wie er es selber nennt auf Twitter, das Spießbürgertum, ne, was ihn ja jetzt haten würde, das Spießbürgertum,
Mochte ihn vorher auch schon nicht.
fand ihn sowieso scheiße. Von da ist eigentlich die ganze Sache für ihn Win-Win. Ja, scheinbar hat er auch einen Führerschein, irgendwie, der hat er noch nicht abgeholt, von daher kann man ihm scheinbar auch nichts. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, außer peinlicher geht es eigentlich nicht aus meiner Sicht. Peinlicher geht es
Ja,
nicht.
das kann ich so unterstreichen.
Und, ach, keine Ahnung, irgendjemand schrieb in die Comments, ja, ganz ehrlich, Leute, wenn ich sowas machen würde mit der Polizei, ne, die würden mich einbuchten irgendwie, ich würde nicht mehr rauskommen, mein Chef würde mich feuern und Flair, nur weil er irgendwie ein D-Promi ist, und der Anwalt dann gleich irgendwas schickt, er schickt dann ja so stolz auf Twitter, irgendwie ein, zwei die Verfügung ist raus, ich weiß gar nicht gegen was, weil sich die Polizeibeamten ja total korrekt verhalten haben. Der kommt damit durch und wird dann am selben Tag noch entlassen. Ganz Unrecht hat er nicht, ne? Weil, also ganz ehrlich, wie der sich gegenüber den Polizisten benommen hat, irgendwie unser Eins, wer dafür irgendwie, ja. Ähnlich wie im Fall Hoeneß, ne? Steuerhinterziehung und so, ne? Hat man das Gefühl, dass unser Eins da länger im Knast gewesen wäre, ne?
Ich muss auch sagen, ich bin ja sonst eigentlich echt so ein Typ mit einer großen Fresse und auch mit einer cholerischen Ader, aber ich weiß nicht, ob das Erziehung ist oder ob ich vielleicht im Herzen doch ein Schisser bin, aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, irgendwie gegenüber der Polizei eine große Fresse zu haben.
Ja, Dito, Dito. Ich würde, ja, habe auch mit Kinderstube zu tun, finde ich persönlich, mit Erziehung. Und keine Ahnung, ja. Ich rede immer gerne mit der Polizei, irgendwie auch wenn sie mich mal anhalten und so, bin immer höflich. Und von daher, keine Ahnung, ja. Ja, wie gesagt, er verkauft einfach sein Image, glaube ich. Das ist alles irgendwie. Seine Fans feiern ihn dafür. Oh, krasser Typ, der hat zur Polizei richtig gezeigt, der lässt sich nicht sagen. Voll cool, ich bin 14 und finde die Musik cool. Egal, was soll's. Ich find's peinlich hoch 10 irgendwie, dass er das ins Netz stellt von sich aus oder stellen lässt, ist halt, ja, zeigt halt deutlich irgendwie
Also
was.
das kommt halt noch wirklich dazu, selbst wenn ich jetzt mal so einen Moment hätte, wo ich mich so mit der Polizei anlege, ich käme nie auf den Moment, danach zu denken, boah, das muss ich ins Netz stellen. Ich muss allen zeigen, was für eine Arschgeige ich bin.
Ja. Und dann reden die Leute endlich mal wieder über ihn. Weil ich hab, hat der mal Musik gemacht in letzter Zeit eigentlich? Und dann auch die Polizist, ja, du bist ein Fanboy, Alter. Man nimmt dich mal nicht so wichtig. Meine Gedanken waren immer, Alter, nimm dich mal nicht so wichtig, Alter. Echt so. Fanboy von dir, wer bist du eigentlich? Ey, ich kenne dich schon gar nicht mehr. Du hast also 10 Jahren keinen Hit gehabt. Was willst du eigentlich? Fanboy. Du bist hinter mir hergefahren, hast mich erkannt. Wer bist du? Egal.
Ja, aber sowas gibt passiert ja irgendwie. Wer war der Fußballer, der zuletzt irgendwie bei der Polizeikontrolle gesagt hat, Alter, ich kann dein Leben kaufen?
Arnautovic von Werder.
Ja.
Ja, aber den haben wir dann auch schnell released. So. Naja. Okay, der nächste Aufreger in der Woche, der auch viele Comments generiert hat, war die Twitch-Streamerin, die erzählt hat, irgendwie, ja, mein Freund irgendwie spielt zu viel WoW Classic. Und ich sehe den gar nicht mehr. Und ich habe ihn gefragt, ja, willst du auch noch eine Freundin haben? Was soll die Scheiße? Irgendwie, jetzt entscheide dich mal, ich oder WoW Classic. Und der Typ hat einfach nur ganz stumpf gesagt, For the Horde! Ja.
Okay, er hat eine schlechte Seitenwahl getroffen, aber sonst. Ach Gott, das ist doch diese alte Geschichte, das wird ja immer wieder aufgegriffen, irgendwie von wegen so ich oder wie deine Videospiele. Und es wird wahrscheinlich wesentlich häufiger auch konstruiert, als dass es tatsächlich passiert. Weiß nicht, also selbst wenn ich wirklich mal wirklich viel zocke, ich musste dieses Gespräch mit meiner Freundin noch nie führen.
Okay. Ist vielleicht auch besser. Ja, viele haben sich auch überall echauffiert und haben gesagt, irgendwie so, ja, und klar, WoW irgendwie, weil wenn meine Freundin mich so vor die Wahl stellen würde, das ist scheiße und so, ganz unnett haben sie natürlich damit auch nicht. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er, also ich habe es ja schon in dem Blog geschrieben, ich glaube nicht, dass er wegen dem Spiel irgendwie Schluss macht. Ist natürlich eine Ferndiagnose, aber da wird wahrscheinlich die Beziehung auch nicht mehr so ganz in Ordnung gewesen sein. Also, ne, wer schmeißt eine funktionierende, schöne Beziehung weg irgendwie, ne?
Vor allem in einer funktionierenden Beziehung wird auch nicht gesagt so, ey, WoW oder ich, sondern...
Genau.
So, kommt noch dazu. Hey, wollen wir nicht heute Abend mal wieder, was weiß ich, machen? Keine Ahnung.
Ja, also irgendwie muss das schon vorher. Und natürlich verkauft sich das gut auf ihrem Twitch-Kanal, wenn sie das erzählt. Und alle schreiben lololololol. Man sieht ja in dem Video auch den Twitch-Chat dabei. Fand das alle mega lustig. Aber ja, also ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr vorgefallen als das. Aber wie gesagt, ging natürlich durch alle Medien und durch Reddit und so. Voll cool. Der hat For the Hort gesagt, seiner Freundin. Ja, ansonsten ist Lionel Messi Weltfußballer geworden 2019. Für mich mal wieder unverständlich. Ja, er hat eine gute Saison gespielt, eine seiner besten, hat 4 Tore gemacht. Aber hat die Champions League nicht gewonnen, hat, glaube ich, nur Meister geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Dann, glaube ich, das Pokalfinale auch verloren.
Yep.
Und angesichts der Tatsache, dass in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 8 oder 9 Mal entweder Messi oder Ronaldo gewonnen haben, gerade deshalb, irgendjemand wies mich darauf hin, dass letztes Jahr Luka Modric gewonnen hat. Was mir gar nicht mehr irgendwie bewusst war, aber der hat es auch einfach verdient letzte Saison.
Da kam es auch einfach nicht dran vorbei mit dem.
Ja. Aber ja, gut, Van Dijk hätte es auch verdient gehabt, finde ich, nach der Saison. Normalerweise ist die Begründung immer, ja, Ronaldo oder Messi sind es geworden, weil sie haben ja die Champions League gewonnen irgendwie. Ne? Weil ich kann mich an ein Jahr vor Modric erinnern, da hat es Ronaldo gekriegt. Und dann hieß es, ja, er hat die Champions League gewonnen, ja, aber er hat doch eigentlich für seine Verhältnisse eine schlechte Champions-League-Saison gespielt. Ja, aber er hat die Champions-League gewonnen. Das ist doch die höchste Auszeichnung. Was willst du denn? Ja, und dieses Jahr heißt es ja, und da muss man ja auch individuell gucken. Und Messi hat ja viele Tore gemacht und ist Meister geworden mit Barca. Und hat immerhin sein Barca in das Halbfinale der Champions-League geführt. Für Messi ist das irgendwie...
Ja, dann fängt es von mir an.
Oh ja, eben. Also, ja, keine Ahnung. Ja.
Aber sagen wir mal ehrlich, womit ich zumindest bei vielen durchaus d'accord gehe, ist es noch immer noch nicht so peinlich wie die Weltauswahl.
Ja, mit den Realspielern, ne?
Ja. Real irgendwie, wann sind sie ausgeschieden? Achtelfinale, Viertelfinale?
Sang und klanglos, ja. Katastrophensaison.
20 Punkte hinter Barca in der spanischen Liga. Und dann so, ja, knallen wir irgendwie 3 Madrilenen in die
Marcelo, den Treter und Spucker, genau, Ramos, ja. Und Modric, glaube ich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Und Marcelo ist ja sogar, habe ich gelesen, war mir gar nicht so bewusst, der hat wohl die letzte Saison die meiste Zeit auf der Bank verbracht.
Ja, dann sieht man mal, also dass da wirklich einfach nach Namen auch abgestimmt wird. Und heute gab es irgendwie eine Meldung, dass es da Betrugsverdacht gibt.
Team-Captain von Nicaragua.
Genau. Da wurden Stimmen gezählt von Leuten, die gar nicht abgestimmt haben. In diesem Falle irgendwie der Nationalmannschaftskapitän von Nicaragua, Juan Ramos Barrera. Der hatte nämlich angeblich für Messi gestimmt, aber der sagt, nö, ich habe überhaupt nicht gestimmt. Mir wurde die Wahl gar nicht zugänglich gemacht in irgendeiner Form. Und ich habe dann spekuliert und gesagt, ja, keine Ahnung, die FIFA verkauft seine Fußball-Weltmeisterschaften, warum soll so eine Wahl irgendwie mit legiten Mitteln irgendwie ablaufen? Von daher wird er wahrscheinlich auch gemauschelt ohne Ende und ja, es müssen ja immer die Posterboys gewinnen. Und dann schrieb irgendjemand auf Twitter, ja, aber letztes Jahr hat doch Modric gewonnen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, stimmt, scheiße. Ja. Aber du sagst, da kam man nicht dran vorbei, aber eigentlich kam man ja gut, an der Leid kam man eigentlich auch nicht so richtig vorbei. Aber ja, Modric, irgendwie WM-Finale und Champions League-Sieger an Modric, ja, keine Ahnung. Also ich traue der Wahl nicht, ich finde es auch nicht nachvollziehbar. Die Europa-Fußball des Jahres-Wahl hat zu Recht Van Dijk gewonnen und keine Ahnung, ich... Vielleicht sollte man sich da gar nicht mehr drüber aufregen. Wenigstens hat Kloppo den Titel für den besten Trainer gewonnen. Aber an dem ging auch kein Weg vorbei, glaube ich.
Naja. Mich würde mal interessieren, wir haben ja auch Zuhörer aus Österreich und der Schweiz und vielleicht, wer weiß, wo sonst noch auf der Welt. Ich habe in den letzten Jahren noch den Eindruck, dass einfach sich kein Mensch mehr für diese Weltfußballerwahl interessiert, sondern nur noch dafür, wer wird Welttrainer, wer wird. Wer wird Welttrainer? Also ich habe irgendwie das Gefühl, diese Wahl wird wesentlich wichtiger genommen, weil das vielleicht noch so eine Wahl ist, die auch tatsächlich mal die richtigen gewinnen.
Ich frage mich immer, also wer da abstimmt. Also ich weiß natürlich, die Kapitäne der Nationalmannschaften und die Nationaltrainer dürfen abstimmen. Und wie es heißt, das ist auch wieder so schwammig, ausgesuchte Journalisten.
Ja.
So, also wer, warum? Und ja, man denkt ja, die sind am kompetentesten und objektivsten. Ich weiß nicht, wie man sonst abstimmen lassen soll, aber ja, die Wahlen sind ja teilweise echt Hanebüchen, ne? Wer da was wählt. Da wird ja teilweise auch nach persönlicher Sympathie und taktisch abgestimmt. Ronaldo hat nämlich vorsichtshalber Messi nicht in die Top 3 gewählt, sondern irgendwie seine Mannschaftskameraden, von denen er eh wusste, dass sie keine Chance haben zu gewinnen. Kann es ja auch nicht sein, irgendwie. Also schon, gut, ist nur eine Wahl, aber wer weiß, irgendwie da wieder Stimmen geholt werden oder so. Also irgendwie ist das alles seltsam.
Ja, und jemand hat ja auch mal völlig recht, dass im Endeffekt, wenn du eben so dann noch die Teamkapitäne aus Nicaragua und den Fidschi-Inseln und so hast, die kennen Ronaldo, die kennen Messi. Und darüber wird es halt auch schon ein bisschen dünn. Van Dijk ging vielleicht noch, aber vor ein paar Jahren war doch irgendwie, wo glaube ich, sogar du als großer Bayern-Hasser gesagt hast, eigentlich hätte es Ribéry werden müssen. Weiß nicht, ob das Weltfußball, doch, müsste Weltfußballer gewesen sein.
Ja.
Er war da, glaube ich, am Ende nicht mehr in der Top 3.
Das ist schon so lange her, dass er, glaube ich, als Bayern den Champions League-Titel gewonnen hat. Und selbst da war Ribéry nominiert, aber wurde es dann nicht.
Genau, müsste 2013 gewesen sein.
Und dann im Jahr 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, war Neuer in den Top 3, wurde es aber auch nicht. Und wieder Messi, irgendwie, wo sich jeder gefragt hat, warum. Ja, weil er Argentinien ins WM-Finale geführt hat. Okay.
Ja, das war ja auch
bei dem Turnier auch überhaupt nicht seinen Stempel aufdrücken konnte, finde ich. Aber naja,
what's up. Er ist ja auch Spieler des Turniers geworden. Wo dann ja alle gesagt haben, ja, Neuer konnte es ja nur nicht werden, weil der ja schon Torhüter des Turniers
richtig
geworden ist.
Richtig. Ja, ja. Alles seltsam.
Wenn es mir gegangen wäre, hätte er die beide Auszeichnungen gekriegt.
Ja. Ach, keine Ahnung, das ist auch alles mittlerweile so. Ja. Gut, ich lass mal weitergehen, scheiß drauf, wir können es eh nicht ändern. Ich rede mich jedes Jahr genauso wie über den Eurovision Song Contest darüber auf. Was soll's. File-Sharing. Es gibt ein neues Urteil, neues BGH-Urteil, was echt interessant ist, was auch echt ein bisschen untergegangen ist. Und zwar wurde quasi der Abmahnwahn beendet, weil irgendwie es eine neue Regelung gibt, wonach, das hat der Kinky sehr schön hier geschrieben. Der BGH hat jetzt gesagt, dass solche praktisch völlig identischen Abmahnungen eine gemeinsame Angelegenheit bilden. Wenn also eine Kanzlei für 10 verschiedene Filme jeweils 100 Abmahnungen verschickt, die sich nur durch den Adressat und den Namen des Films unterscheidet, kann sie nicht mehr 100 Mal die vollen Gebühren abrechnen. Vielmehr liegt dann eine einzelne Angelegenheit mit einem beeindruckenden Streitwert von 100 Millionen Euro vor. Allerdings teilen sich die Anwaltskosten dann eben auf 1000 Einzelabmahnungen auf und damit kostet jede einzelne Abmahnung plötzlich nur noch 41,25 und damit ist die Sache einkassiert. Natürlich wird es dagegen wahrscheinlich, weil gut, es ist schon BGH.
Die werden auf jeden Fall noch vor den
europäischen. Ja, werden sie garantiert, weil natürlich eine ganze Abmahnindustrie gerade durchdreht, weil sie nicht mehr die kleinen armen Arschlöcher abmahnen können, irgendwie, die sich mal im Film gezogen haben. Eigentlich ein Skandal, aber es wird Zeit, dass das passiert. Und ich hoffe, dass auch irgendwann das mit dem Urheberrecht passiert, dass auch nicht mehr irgendwie Leute, die, was weiß ich, ja, Fair Use wäre das Beste, aber wird es wahrscheinlich nicht geben jetzt mit DSGVO.
Ich fand das ganz spannend, für mich war immer in dieser Sache, das, was ich nie verstanden habe, dieses, weil ich, früher als Jugendlicher, als Kind, wenn man so das erste Mal ins Internet geht, ja, dann natürlich relativ schnell hört man von diesen bösen Abmahndingern. Und ich habe jahrelang immer gedacht, in dieser Fantasie gelebt, da ist halt, was weiß ich, du lädst dir einen Song von Madonna runter und dann gibt es eben die Agentur von Madonna und die beantragen dann quasi einen Anwalt, dich da irgendwie abzumahnen.
Richtig.
Und das hat Ginki mir jetzt erklärt, das ist ja gar nicht so, sondern in Deutschland herrscht dieser Fall vor, dass dich jeder abmahnen kann, im Sinne von, du begehst quasi gerade eine Straftat, du machst was falsch und dadurch, dass ich dich jetzt darauf hinweise und dich quasi davor schütze, diese Straftat zu begehen oder weiterzuführen, das darf ich dir in Rechnung stellen.
Ja.
Das heißt, ein Anwalt kann dich einfach abmahnen, obwohl der überhaupt nichts mit dem Macher zu tun hat. Ja? Der Urheber dieser Sache, dem könnte das scheißegal sein, dass du dir irgendwas runtergeladen hast, aber irgend so ein Dödelanwalt in der Pfalz kann dich dafür verklagen und richtig Asche machen. Was ist das denn für ein Quatsch?
Ja, das ist totaler Bullshit. Sie haben es ja jetzt mehr oder weniger abgeschwächt, aber diese ganze Regel ist halt Blödsinn irgendwie. Also eigentlich muss, meiner Ansicht nach, meinem Rechtsempfinden nach, muss der Urheber, wie du gesagt hast, einen Anwalt beauftragen und der kann dich dann abmahnen und nicht irgendwelche Neutralen. Das ist halt totaler Quatsch, dieses Gesetz. Aber es wird sicherlich auch nochmal in Zukunft. Ich bin mal gespannt, wie die Sache ausgeht, aber das ist ja das erste Mal, dass sie überhaupt in dieser Richtung was tut, ne? Aber wie gesagt, da werden jetzt viele Anwälten, wird jetzt der Arsch auf Grundeis gehen, dass sie ihre No-Work-Abmahn-Kanzlei nicht mehr am Laufen halten können und nicht mehr 100.000 ab, keine Ahnung, ich glaube, das ist so abgelaufen, dass die irgendwelche Bots da laufen hatten oder irgendwelche Leute bezahlt haben, dass sie da Toll, wie das alles hieß, scannen und dann Adressen rauskriegen und dann, ja, lukratives Geschäft.
Das kommt ja noch dazu, es entsteht den Leuten ja nicht mal Kosten. Also es ist ja nicht so, als müsste sich da ein Anwalt hinsetzen und müsste irgendwie Bücher wälzen, um dann was rauszufinden. Sondern der gibt dir einen automatisierten Wisch, schickt den 10.000 Leuten zu.
Das ist ein schönes Leben, ist das. Du musst nichts machen, du kopierst das einfach nur. Deshalb, ich habe auch mal sowas gekriegt, irgendwie, wenn du da antwortest, da passiert ja Monate auch nichts, ne? Eben weil die ja das nicht abarbeiten können, weil das so viele sind. Ne? Ich glaube, die reagieren auf den zweiten auch schon gar nicht mehr, weil sie einfach davon ausgehen, dass man zahlt. Das heißt, wenn man da Einspruch erhebt, dann antworten sie da schon gar nicht mehr drauf, weil sich das für die von dem Aufwand her gar nicht lohnt bei den 10.000 Abmahnungen, die sie verschicken. Da können sie nicht auf jeden Fall irgendwie eingehen. Das ist das Lustige daran.
Das ist tatsächlich genau das, was du sagst. Das ist wenn du 10.000 Leuten das schickst und 7.000 zahlen sofort und 3.000 antworten nicht, dann müsstest du ja mit den 3.000 müsstest noch was Neues schicken, müsstest vielleicht nachher wirklich tatsächlich dann vor einem Gerichtshof erscheinen und müsstest da deinen Fall vortragen.
Also ich habe da damals Einspruch erhoben und haben nie wieder eine Antwort gekriegt von denen und auch keine Strafe oder irgendwas. Also ich glaube, das ist ein riesiges Geschäft einfach.
Ja, also wenn man noch einen Beweis gebraucht hatte, dass das Abzocke von vorne bis hinten ist, das wäre er.
Ja, definitiv. Ja, ich finde es auch gut, dass da jetzt endlich mal was passiert. Da haben wir ja schon lange drauf gehofft. Ich bin
sehr überrascht.
Also gut, ja, ich bin auch sehr überrascht, weil das ja auch ein Lobbyismus ist, ne? So von wegen. Ja, da werden auch eine Menge Leute geschmiert worden sein oder irgendwie beteiligt worden sein, dass das weiterlaufen darf.
Ich bin auch noch nicht, man muss mal gucken. Zum einen, das wird garantiert noch vor den Europäischen Gerichtshof gehen, aber sogar Kinki ist ja mit mir der Meinung, dass unser Bundesverfassungsgericht hält ja, und arbeitet. Also auf den halte ich auch wirklich große Stücke. Ich bin gespannt, ob es da vielleicht demnächst dann einen Gesetzeseinschub geben wird, der in die Richtung wieder irgendwas ermöglichen wird.
Ja. Ja, wie gesagt, da sitzt eine dicke Lobby hinter. Ja. Na, schauen wir mal. Dann gab es diese Woche die Meldung, dass Daimler keine Verbrennungsmotoren mehr entwickelt, sondern komplett auf elektronische beziehungsweise ja, E-Autos oder in der Richtung was macht, ja, weil E-Mobilität ist ja auch nicht, hat ja auch keine richtig geile CO2-Bilanz. Aber auf jeden Fall in dem Bereich forscht und also Verbrennungsmotoren quasi komplett nicht mehr neu entwickelt, sondern halt in dem, ja, Elektrifizierung, elektrische Antriebe und der Batterieentwicklung ist jetzt der Hauptfokus. Klingt ganz gut, finde ich. Wie gesagt, die momentanen E-Autos haben keine geile CO2-Bilanz. Von daher ist da, ja, muss da auch viel Entwicklung reingesteckt werden, um dann vielleicht mal irgendwas zu finden, was wirklich eine gute Lösung ist für alle Beteiligten. Wer weiß. Ja, und auch die Brennstoffzelle lohnt sich ja noch nicht, wie man immer wieder hört, ne?
Genau, ich sag mal, die Masse macht es dann ja am Ende auch. Das ist ja, im Endeffekt ist ja beim Autofahren nicht anders. Stell dir vor, es gäbe in ganz Deutschland nur 10.000 Autofahrer. Dann hättest du garantiert nicht an jeder Straßenecke eine Tankstelle.
Richtig.
So, ja. Und wenn natürlich jetzt mehr Firmen darauf sagen, komm, ja, ab, wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit und dann switchen wir jetzt um. Ich bin gespannt. Mag vielleicht einige da draußen überraschen. Ich bin auch nicht ganz vorbehaltslos. Ja, also tue mich auch manchmal schwer damit zu checken, was davon ist wirklich, dass man sagt, okay, wir hinken hinterher in der Schlüsseltechnologie, wir müssen da jetzt mal richtig reinklotzen. Und was ist, oh verdammt, ja, wie kriegen wir unseren Aktienkurs mal eben schnell noch hochgepusht? werden wir dann sehen in den nächsten Jahren. Ich kann da immer ganz entspannt zugucken, weil ich kein Autofahrer bin.
Ich bin gespannt, was es noch gibt. Vielleicht wird dein nächstes Buch einfach ein weltweiter Hit und du bist rich as fuck und machst noch einen Führerschein. Man weiß es ja nicht, ne?
Oh Gott.
Man weiß es nicht. Das geht manchmal ganz schnell. Gut, nächstes Thema. Greta Thunberg. Ja, oh. Ja, sie hat heute auf Twitter mal Stellung genommen und mal die ganzen Hater irgendwie in einen Sack gepackt und Knüppel drauf. Finde ich auch sehr passend. Sinngemäß, ja, das kann ich so richtig verstehen, warum so viele Leute irgendwelche Lügengeschichten erzählen, aber irgendwie, das beweist ja auch, dass sie Angst haben vor der Veränderung und dass sie auf dem richtigen Weg sind und so weiter, sehr gut. Aber in meinem Blogartrag ging es halt darum, dass sie über ihre Rede beim UN-Gipfel, sehr schön fand ich übrigens die Pre-Show, wie Trump an ihr vorbeigeht und sie irgendwie mit all dem Hass, der in die Augen eines 16-jährigen Mädchens reinpassen, ihn anguckt, sehr, sehr cool fand ich das. Ich fand ihre Rede sehr bewegend, muss ich sagen. Und ich fand sie auch in der Schärfe angemessen. Und ich nehme mir das ab. Ja, ich nehme ja auch diesen Tränenkampf ab Und dann gibt es ja wieder diese ich sage jetzt mal ganz bewusst, die Rechten, die dann irgendwie wieder, ja, das ist doch alles abgekartetes Spiel. Und sie hat ja da irgendwie so eine öko-linken Sozialisten-Gruppe hinter sich, die sie steuert und jada jada und Verschwörungstheorie und was halt so üblich ist für diese Klientel. Ich bin beeindruckt. Ich finde auch, ich habe heute gehört, dass sie den alternativen Nobelpreis schon gewinnt. Es gibt da so einen anderen mit zwei, drei anderen zusammen. Für mich ist sie auch Favoritin auf den regulären Friedensnobelpreis, weil ja. Das Mädchen einfach was in Bewegung gesetzt hat. Und das kann man ihr einfach nicht wegdiskutieren. Und auch wenn die CSU oder so sich hinstellt und sich darüber echauffiert, dass die Crew, die sie zurückbringt, mit dem Flugzeug anreist und wie kann die Göre es wagen, überhaupt CO2 auszuatmen und diese ganzen Verschwörungstheorien. Mir geht das total auf den Sack. Ich weiß auch nicht, warum sie
Nur als Vergleich zum UN-Gipfel sind 5 Minister von uns mit 4 Flugzeugen geflogen. Ja, also CSU sollte vielleicht mal die Füße stillhalten.
Ja, aber da wird dann immer mit zweierlei, wir sind uns immer alles so hingedreht, wie es passt, ne? Da wird nicht mit zweierlei, sondern mit viererlei Maß gemessen irgendwie. Also ist ja wirklich, sie fährt ja zurück irgendwie und dann muss ja die Crew erst an und sie atmet CO2 aus. Wie kann ein Mädchen, was eine Umweltaktivistin ist, überhaupt auch nur eine Sekunde irgendwas tun, was keine positive CO2-Bilanz hat? Atmen muss sie auch einstellen möglichst.
Ich habe 2 Anekdoten dafür. Zum einen, du hast ja das Treffen, nicht Treffen, aber diese Begegnung mit Trump angesprochen. Ja. Trump hat natürlich, konnte das nicht auf sich sitzen lassen und hat auf Twitter, hat das Video von ihr getwittert und da irgendwie dann gesagt, sie sieht aus wie ein glückliches 16-jähriges Mädchen, das sich auf eine tolle Zukunft freut. Ja, und Greta Thunberg, die einfach wesentlich mehr Klasse hat als Trump, hat einfach in ihrem Twitter-Profil ihre Beschreibung geändert auf: Ich bin nur ein glückliches 16-jähriges Mädchen, das sich auf eine tolle Zukunft freut.
Ja, 1-0 würde ich sagen, ne?
Auf jeden Fall. Und die zweite Sache, wo ich gestern hart gefacepalmt habe, es gibt jetzt eine Gegenbewegung in Deutschland zu Fridays for Future. Und zwar Fridays for Hubraum. Weil die Leute sich ja nicht ihre SUVs wegnehmen lassen wollen. Und die Facebook-Gruppe mit, jetzt schau mal, ich bin 24 Stunden, 300.000 Mitgliedern, deren erklärtes erstes Ziel, mehr Mitglieder haben als Fridays for Future Germany.
Die Menschheit ist einfach so.
Da treffen dann die Leute, denen das wirklich ernst ist, auf die Leute, die einfach nur gerne im Internet rumtrollen. Das ist einfach die perfekte Mischung.
Ja, whatever. Ich würde den Friedensnobelpreis geben oder zumindest den Nobelpreis für was auch immer. Ja, Friedensnobelpreis ist, glaube ich, die richtige Kategorie, oder? Eine andere gibt es da nicht in dem Bereich. Egal. Ich bin mir sicher, dass hier in den Comments wieder, ich meine, jedes Mal, wenn es um Thunberg geht, kommen irgendwie Striker, Kinky und so weiter und erzählen uns irgendwie, was für eine böse Lobby dahinter hintersteckt und dass sie ja so viel CO2 und ja da und kein Vorbild wäre und ja da.
Ist ja auch egal. Autos hingegen haben überhaupt keine Lobby in Deutschland. Das ist eine ganz arme Gruppe von Managern.
Ja, richtig.
Wie heißt die Zeitung, was war die hier Person of the Year krönt?
GQ?
Ist das Time?
GQ macht das auch, aber ich glaube, die meinst du nicht. Time? Nee. Time Magazine macht das auf jeden Fall, ja.
Also ich USA. Muss echt so, also sie wäre da für mich tatsächlich eine starke
Person. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben es vor 2 Jahren Trump gegeben.
Ja.
Also wird argumentiert mit der Person, die den größten Einfluss auf das Weltgeschehen hatte.
Ja, also selbst wenn man sie hasst wie die Pest, man kann einfach nicht dagegen argumentieren, dass sie wirklich was bewegt hat. Ja. Ob man das jetzt positiv oder negativ findet, sei ja dahingestellt. Aber mir fällt keiner ein, der dieses Jahr so große Wellen gemacht hat wie sie.
Ist so. 16-jähriges Mädchen, eigentlich Wahnsinn, ey. Dass die Frau das auch aushält, das muss ja auch ein mega Druck sein, ne? Wahnsinn. Ja. Die Frau, muss man schon sagen. Ja, wir gehen nochmal ich habe noch 2 Themen auf meiner Liste. Zum einen französisches Gericht, Steam muss Weiterverkauf von Spielen zulassen. Wo endlich mal, ich will nicht sagen, die Büchse der Pandora geöffnet wurde, aber endlich mal darüber diskutiert wird, ob diese ganzen, Publisher, die sich auch scheinbar abgesprochen haben, so von wegen, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie unsere Spiele nicht mehr gebraucht weiterverkaufen, weil wir wollen alle, die unsere Spiele spielen, dass sie es neu kaufen, weil dann verdienen wir viel mehr Kohle und deshalb machen wir jetzt Portale, wo man nur noch einen Code kriegt und den nicht mehr weiterverkaufen kann, wo ein französisches Gericht gesagt hat, nee, Leute, am Arsch, das ist so wie bei allen Gütern auch, ihr verkauft euer Spiel und natürlich darf es auch weiterverkauft werden, was ich absolut legitim finde. Und Steam sind nur die Ersten, alle anderen müssen eigentlich folgen. Keine Ahnung, es gibt ja so viele. Jeder hat ja auch sein eigenes Portal, ob es EA ist, ob es Ubisoft ist, ob es Epic Games ist. Und ich hoffe, dass das wird wahrscheinlich, Steam hat, glaube ich, schon auch gesagt, dass sie in Berufung gehen werden, beziehungsweise Valve will das Urteil anfechten, wie es offiziell heißt. Auch schön, dass da was passiert, weil das ist ja auch so eine Abzocke, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne?
Ich bin da so ein bisschen hin und her. Im ersten Moment war, glaube ich, meine Reaktion auch, kann man mal machen oder finde ich gut.
Ja.
Allerdings, ich glaube, es war auch bei dir in den Comments, wo jemand angesprochen hat, dass digitale Güter ja praktisch nie ihren Wert verlieren. Also sie haben ja keine Gebrauchsspuren. So, du kannst ja ein Game, kannst du 10.000 Stunden spielen, es dann verkaufen, das ist wie neu. Und deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob man das wirklich einfach so simpel 1:1 übertragen kann. Weil selbst die DVD zu besitzen, selbst die nutzt sich ja, wenn auch in sehr schmalem Rahmen, aber die nutzt sich ja ab, im Gegensatz zu einem digitalen Gut.
Ja, aber wenn du es weiterverkaufst, zahlst du ja auch weniger, auch wenn es sich nicht abnutzt. Du kriegst ja nicht, du hast nicht den Originalpreis wieder, wenn du es weiterverkaufst.
Das schon, aber im Endeffekt hat es für dich ja den Nutzen erfüllt. Also, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann verstehen, dass man sagt, dass man das irgendwie Abzocke findet und dass man doch gerne etwas, was man gekauft hat, auch gerne weiterverkaufen möchte.
Ja, aber guck mal, früher war es so, du hast dir ein Spiel gekauft, keine Ahnung, ein PlayStation 2 Spiel irgendwie, hast gezockt, hast gesagt, okay, ich hab's durchgespielt, ich verkaufe es jetzt weiter für 3/4 des Preises, je nachdem, wann du es verkauft hast. Das ist ein bisschen abgenutzt, okay. Aber wo ist denn der Unterschied dazu, ob das jetzt virtuell ist oder in der Box?
Nee, das war jetzt nur für den Vergleich, dass du es eben nicht vergleichen kannst mit einem Auto oder so.
Ach so.
Wo natürlich einfach Abnutzungsspuren dran stattfinden.
Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das eine schlüssige Begründung dafür ist. Ich weiß es nicht.
Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich kann die Publisher verstehen, dass man das auch irgendwie.
Die Publisher haben einfach nur finanzielle Interessen, weil die einfach mehr verdienen. Wenn sie wollen natürlich, dass alle Leute, die das kaufen, das neu kaufen, ist doch klar.
Eben.
Die haben es schon abgesprochen und ne, so von wegen, ja, dann verdienen wir einfach mehr damit. Egal, es wird ja auf jeden Fall nochmal einen zweiten Streich geben. Wie gesagt, Valve wird in Berufung gehen und da ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber es könnte interessant werden irgendwie, gerade wenn das jetzt bestätigt wird und dann gerade mit so Lootboxen-Verfahren, ja. Da läuft ja auch einiges. Mal gespannt, was da in nächster Zeit kommt.
Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Steam so ein bisschen da mit Gerichten aneinander gerät. Die Sache mit dem Rückverkaufrecht, da sind sie ja auch drüber gestolpert. Das hatten sie ja auch, sie hatten ja irgendwann mal gesagt, wir machen kein Rückverkaufsrecht mehr, sondern wenn ihr quasi was gekauft habt bei uns, dann ist Schluss, dann gehört euch das und vorbei. Dann wurde gesagt in Europa, nee, das geht so nicht, ja? Ihr müsst schon das 14-tägige Rückverkaufsrecht einbehalten.
Dass die mal denken, sie können ihre eigenen Regeln aufstellen.
Steam hat ja damals dann diesen genialen Loop erfunden. Dieses, ihr könnt das Spiel für 14 Tage zurückgeben, aber ihr müsst jetzt leider hier einen Haken setzen, dass ihr auf euer Rückverkaufsrecht verzichtet, weil sonst könnt ihr das Game nicht kaufen.
Ja, Frechheit eigentlich, ne?
Ja, hat das im Urheberrecht ja auch gesagt. Ja, nee, vergiss das.
So nicht.
Aber sie haben es versucht.
Wie gesagt, man darf gespannt sein, wie die Sache ausgeht. Wird natürlich auch einen Einfluss haben, aber keine Ahnung. Wäre halt geil, wenn man einfach sagen könnte, okay, ich möchte mein Spiel verkaufen, kriegst einen Code daraus, wenn du es gebraucht verkaufen willst und ja. Dann überträgst du es auf einen anderen Account. Das muss technisch ja machbar sein.
Eigentlich schon, der nächste Punkt ist jetzt allerdings natürlich, fällt mir jetzt gerade mal nur so random ein, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, was ist denn mit den wirklich vielen Games, die dir die Publisher so für umsonst hinterher schmeißen?
Ja, das ist dein Eigentum, weil du es umsonst gekriegt hast. Ja, das ist ja deine Entscheidung.
Aber das wäre jetzt natürlich ein Punkt, dass man dann eben sagt, ja gut, dann hauen wir eben jetzt nicht mehr wöchentlich Games raus, wenn ihr dann der Meinung seid, dann verkaufe ich das halt 3 Monate später für 15 Euro. Könnte vielleicht eine Konsequenz davon sein, dass man dann eben sagt, ja, da gibt es halt nichts mehr für lau. Oder nur noch ganz, ganz selten.
Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ne?
Ja. Mal mitmachen, wenn wir
es sehen. Also ich meine, wenn du ein Spiel umsonst gekriegt hast und du verkaufst das für 20 Euro, dann wird der andere wird wahrscheinlich das keiner kaufen, weil es umsonst gab. Also von daher.
Wenn man lange genug wartet.
Och, ja, was weiß ich.
Also ich bin da auch hier so wieder so ein Hoarder. Wenn ich einmal was gekauft habe, dann behalte ich das meistens auch. Das ist so wie in der Kindheit. Man hat früher immer nachgeguckt, was sind meine Yu-Gi-Oh!-Karten wert. Ich wäre nicht mal im Traum auf die Idee gekommen, meine Yu-Gi-Oh!-Karten zu verkaufen, aber ich wollte unbedingt wissen, wie viel sie wert sind. Naja, keine Ahnung, man wird sehen, das wird auf jeden Fall, sie werden ja damit, denke ich mal, noch in die nächste Instanz ziehen. Andere Publisher werden da sicherlich auch noch für belangt werden. Dann kann man dann in 1-2 Jahren mal sehen, was das gibt.
Der letzte Punkt, den ich auf meiner Liste habe, ist die Switch Lite. Die quasi eine abgespeckte Version der Switch ist, eigentlich den Namen mehr verdient, weil man ja eigentlich nicht mehr switchen kann. Und die jetzt in dieser Woche rauskam, und wenn ich bei Amazon switche, ich muss echt sagen, ich war ein bisschen schockiert, was den Preis angeht. Weil ich gedacht habe, ist die Switch Lite, du kannst nicht mehr switchen, du kannst sie nicht mehr mit dem Fernseher verbinden, das ist quasi eine Handheld-Konsole. Und sie kostet 215 Euro. Wenn ich mir aber direkt eine Switch kaufe, zahle ich 300. Da zahle ich doch eigentlich mehr, jetzt zahle ich doch lieber eigentlich irgendwie 85 Euro mehr und hab dafür, bin dafür viel, viel ungebundener. Mit der Switch Lite kann ich die, die Joy-Cons nicht mehr abnehmen und kann auch die Spiele, die das braucht, nicht mehr spielen. Die abgenommenen Joy-Cons, also quasi eine reine Handheld-Konsole. Da finde ich 215 Euro. Ich sehe nicht den Mehrwert, weißt du? Finde ich, also wenn sie 150 kosten würde, würde man sagen, okay, sie kostet die Hälfte von der Switch. Dadurch kannst du nicht mal an die Konsole anschließen, an den Fernseher anschließen, dann ist das legit. Ich denke mal auch, dass sie noch ordentlich fallen wird und dass sie irgendwann 150 kosten wird. Aber ich finde 215 dafür, dass du keine Option mehr hast und es ein reines Handheld-Ding ist, finde ich das eigentlich ein bisschen frech. Was meinst du?
Ja.
Ja, ne?
Ich kann mir nicht viel zu sagen. Das ist, jetzt rein nochmal nachgeguckt, genau, es sind halt 80 Euro Unterschied auf Amazon. Also ganz ehrlich, wer bereit ist, sich die 215 Euro auszugeben, der wird wahrscheinlich auch noch irgendwo die 80 Euro zusammenkratzen können, dass es für die richtige Switch reicht.
Ich weiß, also klar, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt nochmal hier in Breath of the Wild reingucken, das letzte richtige Zelda. Aber die 85, dann würde ich lieber auf dem Fernseher spielen oder die Möglichkeit haben, das ist nämlich das Geile. Ich weiß nämlich, dass ich zum Beispiel das Zelda, ich habe es ja auch fast durchgespielt, der finale Kampf noch nicht, das war das Geile, ne, dass du es einfach mal auf dem Sofa zocken konntest oder mal in schöner Prachtgrafik auf dem geilen Fernseher und damit beraubst du dich und dann 85 Euro, also ich glaube nicht, dass es das ein Riesending wird irgendwie, das müssen sie einfach ein bisschen senken. Ob 150 lohnt sich dann wieder, wo man dann sagt, okay, es kostet nur die Hälfte, aber...
Ja, also bei 150 hätte ich vielleicht sogar ich drüber nachgedacht, mir das Ding zu holen, weil ich jetzt schon echt lange keine neue Nintendo-Konsole mehr hatte. Aber Nintendo wird ein bisschen, die fangen an irgendwie zu geizen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit der Konsolenentwicklung zu tun, aber sie haben für die neue Pokémon-Generation angekündigt, dass sie nicht mehr alle Pokémon mit reinnehmen werden.
Das habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Ich habe schon vorbestellt. Ich freue mich da auch drauf. Vielleicht ist die neue Switch oder die Switch Lite deshalb auch so teuer, weil sie den Pokémon-Hype mitnehmen wollen. Anfang November kommt ja Pokémon, ne? Und dann wollen sie vielleicht viele eine Switch anschaffen, die vorher ein 3DS hatten oder so, weil sie Pokémon spielen wollen. Und dann. Das kann
natürlich sein. Vor allem, weil Sonne und Mond ja ziemlich durchgefallen ist, so in den Kritiken.
Ist das so? Ich fand das super. Also
ich habe noch keinen wirklichen Pokémon-Fan gefunden, der mir gesagt hat, er hätte das Spiel wirklich gut gefunden.
Echt? Aber ich meine, unserer Mula, der hat das ja gesuchtet bis zum Abwinken und die Shinies gefarmt und so.
Jeder Pokémon-Fan suchtet Pokémon, das ist halt so. Aber also viele waren sich zum eben vor allem darin einig, dass das Spiel viel zu einfach geworden ist. Also wirklich absurd einfach. Dass ihnen dieses ganze neue Konzept mit den Arena-Leiter, also ohne Arena-Leiter, nicht gefallen hat. Ich muss auch sagen, mich hat's, als ich mir so durchgelesen habe, was es neu gibt und wie es aufgebaut ist, mich hat's auch eher abgeschreckt.
Also Sonne und Mond jetzt, ja? Und das Neue?
Genau, und das Neue. Sonne und Mond. Und dann gab's ja noch mit Ultrasonne, Ultramond, was wohl die totale Abzocke war.
Ja.
Oder total rausgeschmissenes Geld. Für Sword and Shield habe ich bis jetzt zumindest noch nichts wahnsinnig viel Negatives gehört, außer eben, wie gesagt, dass sie viele der älteren Pokémon rauscutten wollen. Angeblich aus Fokussierungsgründen oder aus Platzgründen.
Das ist ja schwierig, ne? Also du musst die auch alle irgendwie auffindbar sein, ne? Und du hast nicht so viel Platz, glaube ich, für alle, oder?
Ich glaube, waren wohl wirklich eher ein technisches Problem, dass sie einfach die vielen Animationen nicht mehr für die Switch zusammengebastelt gekriegt haben.
Okay. Weiß ich nicht, ja, ich hab's bestellt. Ich sehe es gerade, dass ich hab schon gehört, habe ich es jetzt bestellt, habe ich es nicht bestellt. Und am 15.11. wird es zugestellt, steht hier. Ich habe übrigens Schwert bestellt und nicht Schild. Das weiß ich.
Keine Ahnung, wo die Unterschiede sind, aber gut.
Ja, es ist meist immer nur das Main-Pokémon, ne? Bei Sonne und Mond war es ja so ein Ultimate-Ding, was du am Ende kriegst. Das war der einzige Unterschied. Und es gibt ein paar, die es nur auf der einen gibt und ein paar nur auf der anderen.
Ja, das ist ja der.
Dass du die krassen Pokémon-Nerds sich beide kaufen.
Das habe ich auch. Okay, Moment. Ah, ich habe es in den ersten beiden Generationen gemacht. Da habe ich tatsächlich alle hier liegen gehabt. Rot, Blau, Gelb.
Du verrückter Kerl.
Ich habe sie nicht alle durchgespielt, aber ich hatte alle hier. Mehrfach.
Also sag mal, du wartest doch, um jetzt nochmal ein Schlusswort zu finden, du wartest doch wahrscheinlich, für dich der größte Release des Jahres wahrscheinlich das Warcraft Revival, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Weiß man eigentlich jetzt endlich, wann das rauskommt? Nee, ne? Wird wahrscheinlich auf der BlizzCon announced, oder?
Ich gehe fest davon aus, dass es die Woche nach der BlizzCon released wird.
Ja, okay.
Weil das so ein typischer, für die RTS-Spiele von Blizzard ist das so ein typisches Ding. Meistens am Dienstag danach, das zu releasen.
Warcraft 3 ist ja jetzt. Viel Zeit hast du ja auch danach nicht mehr. Das muss ja dann irgendwie danach irgendwann kommen, bis zum Jahresende. Genau.
Das soll ja dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Das große Problem der Balance ist gefixt. Also der letzte Warcraft 3-Patch wurde gesagt, ist quasi jetzt fertig. Bis Reforged, da soll also nichts mehr kommen. Die Szene ist gerade ganz gut dabei. Also ich bin sehr, sehr positiv. Positiv, ich freue mich wie sonst was.
Ich freue mich auch drauf. Wir werden bestimmt auch ein, zwei Peer-Power-Turniere machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig irgendwie geil wird. Aber so, ich will nicht sagen, so wie Classic. Ich habe auch momentan so ein bisschen das Gefühl, dass Classic wieder ein bisschen zurückgeht. Aber ja, es wird sich wahrscheinlich jeder erstmal wieder angucken, ein bisschen spielen. Ich hoffe, dass es die ganzen Features aus Warcraft 3 auch gibt, die dynamischen Turniere und so. Weißt du darüber was? Nee,
wie das neue Battle.net aussehen soll.
Wäre halt interessant, ne? Wenn die das nur so raushauen, irgendwie mit einer Ladder und sonst nichts, wäre es halt relativ schnell wieder tot, glaube ich, ne?
Wobei tatsächlich jetzt auch kein Mensch sich für die Turniere interessiert. Also
ja, aber als es damals rauskam, war das halt schon cool.
Fand ich.
Naja, wir werden es sehen, wir wollen.
Ja. Also es ist für mich, selbst wenn ich im Multiplayer nicht so viel damit mache, ich werde wahrscheinlich wieder anfangen zu casten, aber worauf ich mich einfach freue, wird einfach die neue Kampagne. Das heißt, neu-alte Kampagne.
Die also, alte Kampagne in hübsch.
Es ist ja nicht nur hübsch, sondern tatsächlich haben sie ja gesagt, sie wollen kleinere Dinge verändern, damit es quasi zum WoW-Kanon passt. Weil manche Dinge, die in Warcraft 3 eben waren, zum Beispiel die Karten, so wenn das im Ladebildschirm gab, sei immer eine Karte, damit du weißt, wo du gerade bist, das passt nicht wirklich zu dem, wie es jetzt in WoW aussieht. Also Städte sind da völlig woanders, heißen anders. Solche Sachen werden angepasst. Aber sie haben ein bisschen kryptisch gesagt, sie möchten, dass Charaktere, die in WoW wichtig sind, in WC3 eine größere Screentime bekommen. Und haben sich dafür extra mit Christy Golden zusammengesetzt.
Oh, das wird ja interessant. Okay, cool.
Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das neu aussehen wird. Und,
ja, da musst du dir vorstellen, die zwei größten Releases von Blizzard in den letzten Jahren sind uralte Spiele, ne? Zwei uralte Spiele, Classic und Reforged. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Für eine Company irgendwie, der so ein bisschen die Ideen ausgehen. Aber vielleicht gibt's ja, wird die BlizzCon uns ja alle wieder auf den Gipfel des Blizzard-Fanboy-Tums zurückholen. Man weiß es ja nicht, ne? Balle.
Ja, also nachdem ich dieses Jahr ja wirklich runtergerutscht bin, also ich habe tatsächlich jetzt auch ich bin von Hearthstone losgekommen.
Ja,
was tatsächlich einfach nur war, weil ich vergesslich war. Mhm. Ich habe tatsächlich das ganze letzte Jahr eigentlich nur die PvE-Sachen gespielt.
Und ja, halt das waren auch die einzigen, die Spaß gemacht haben.
Und die 5 Games pro Monat. Und ich habe dann irgendwann Anfang des Jahres habe ich einfach vergessen. Und wenn du einmal einen Kartenrücken verpasst hast, das war der allererste, den ich verpasst habe, ab da war es mir so scheißegal.
Ja, es ging mir ähnlich. Ja,
fuck off, jetzt ist es auch egal.
Aber irgendwann war auch so der Ding so von wegen, willst du das jetzt noch antun, irgendwie auf 20 zu spielen, beziehungsweise 5 Spiele zu machen, nur für so einen scheiß Kartenrücken, der dir sowieso irgendwie, whatever. Und ja, irgendwann habe ich da gesagt, nee, das ist mir einfach den Aufwand nicht mehr wert, irgendwie, weil das war für mich immer nur noch Quälerei, ehrlich gesagt, die 5 Spiele. Die 5 Wins, die du holen musst.
Ja. Ich glaube, ich hatte mir einigermaßen Spaß, sie zu machen, aber ich hatte einfach nicht mehr den Elan, jetzt wirklich krass noch reinzuleddern. Aber wie du sagst, wenn du halt einmal das Ding verpasst hast, das war, glaube ich, Februar. Ich habe seitdem kein Hearthstone-Spiel mehr gemacht.
Ja. Naja, also wir freuen uns auf Warcraft 3 auf jeden Fall. Und ich danke dir hier. Du bist das erste Mal richtig dabei als mein Co-Moderator. Und ich bin mal gespannt, was so die nächsten Wochen passiert. Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen dich auf diese Sache ja ein bisschen vorbereiten. Mal gucken, ob du einen schönen Geek- oder Nerd-Tipp findest.
Tja, jetzt weiß ich ja, worauf ich mich vorbereiten
muss. Genau. Wusstest du vorher nicht so. Es ist meine Schuld. Vielleicht auch das Malheur der Woche, beziehungsweise den Fail der Woche oder den Boulevard-Fail, wie ich ihn ja nenne. Und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder, würde ich sagen.
Ja, freue ich mich drauf.
Dann danke und habt eine schöne Woche. Und ihr auch natürlich, liebe Community. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.